Ihr hört Cuts, den kritischen Filmpodcast, heute mit Mick Klöcker.
Hi, hi.
Und wir sprechen über Catherine Bigelow's A House of Dynamite. Ich bin Christian Eichler. Hi. Mick, schön, dass du mal wieder da bist, hier bei mir im Podcast. Ich frage dich immer bei den ganz leichten Themen an. Also French Dispatch, da ging es um so aktueller Stand des Journalismus. Dann hatten wir natürlich Bürgerkrieg in Alex Garlands Civil War und diesmal der Atomkrieg bei Catherine Bigelow. Wie geht's?
Damit, dass du mich immer damit einlädst?
Genau.
Gut eigentlich, gut. Ich weiß dann schon, guck mal, der und der Film, das könnte wieder was für mich sein, ja.
Mhm,
ich war ehrlicherweise pikiert, dass es dann nicht bei One Battle After Another so ist, weil ich dachte, okay, Gewalt, Bürgerkrieg,
ja.
Wo ist der Anruf von Christian?
Oppenheimer auch einfach ausgelassen,
genau.
Ja. Genau, ja, nee, es muss dann schon ans Eingemachte gehen. Nee, ich dachte diesmal wirklich bei Bigelow, das wäre irgendwie interessant, mal darüber zu reden, denn du machst ja recht viel so, was so ins Politische, Analytische geht in die Richtung. Einmal natürlich den Podcast Neben der Spur, haben wir letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet, ne? Ein Außenpolitik-Podcast, den du machst. Du bist bei Stefan Schulz öfter im Fernsehpodcast und machst mit ihm das. Und du hast auch eine Filmvergangenheit, oder? Hast du mal Bühnenbild oder so gemacht? Ich weiß gar nicht mehr genau, was
genau,
es war.
Ich habe an der Filmuniversität in Babelsberg Szenografie studiert. So heißt es da immer so ein bisschen im ostdeutschen Tonus. Ja. Womit natürlich keiner was anfangen kann, aber es ist de facto Production Design. Und ich habe dann ungefähr 10 Jahre, während ich auch noch parallel so ein bisschen angefangen habe mit Podcasts und so, bevor ich dann mich nochmal entschieden habe, Politik zu studieren, halt in der Branche gearbeitet. So. Also alle möglichen öffentlich-rechtlichen Produktionen, aber natürlich auch viele so studentische Sachen und so Werbung, was man halt so macht, wenn man anfängt im Film zu arbeiten, genau.
Warum bist du da weg?
Ja, das
Warum bist du zur Politik gegangen?
Das ist ein großes Thema, aber mir fehlte so ein bisschen der Tiefgang. Also die Tätigkeit, die man halt auch als Production Designer macht, ist natürlich, also wir haben immer gesagt, so jeder hat eine Couch zu Hause, das heißt, jeder will irgendwie mitentscheiden, so, ne? Weil man, jeder findet so eine grüne Couch ist schön, eine rote Couch ist netter und so. Und es ist halt so ein Bereich gewesen, wo wir so als Ganzes, glaube ich, immer noch das Gefühl haben, auch gerade in Deutschland, das war so ein bisschen unterrepräsentiert, das ist so wenig geschätzt gewesen und oft halt auch relativ oberflächlich. Also wenn man, ich habe jung damit angefangen, so mit 18, 19 das zu studieren und dann schnell so in diesen Betrieb reingeworfen und dann war einfach relativ früh auch die Feststellung, so alles, was ich hier mache, ist dann quasi oft Ausstattung. So, und wenn man von so einem Standpunkt kam wie ich, so, oh, ich möchte große Filme machen und Konzeptdesign und all solche Sachen, das wurde dann schnell schwer in Deutschland. Und man fand sich dann oft eher halt an so Sets, wo es dann halt wirklich darum ging, ah ja, okay, wir brauchen wieder irgendwie Kommissariat 4 und du beschäftigst dich damit, irgendwelche Ordner irgendwo einzusortieren und so. Das hat dann irgendwann einfach relativ wenig Freude gemacht. Und ich hatte auch so im Studium das Gefühl, also mir fehlte so ein inhaltlicher, analytischer Tiefgang, der irgendwie über was Ästhetisches hinausgeht. So. Und ich habe mich, glaube ich, auch im Laufe des Studiums nochmal so ein bisschen politisiert. Also ich komme so aus so einer Familie und auch aus einem Umfeld, wo irgendwie Kunst immer sehr, sehr wichtig war, so immer viel Kunst gemacht und auch schon während der Schulzeit immer so, der kann so gut zeichnen, der wird auf jeden Fall irgendwas mit Kunst machen. Und dann ist man irgendwann auch so ein bisschen auf so einem Pfad. Und irgendwann habe ich mir gedacht, nur weil mir Leute sagen, muss ich das ja nicht machen. Ich kann vielleicht auch irgendwo anders meine Kreativität ausleben oder so, gerade wenn ich das vielleicht in der Branche nicht so finde, wie ich es mir vorstelle. So. Ich meine, der deutsche Film hat sich seitdem auch verändert. So. Ich glaube, in den letzten 10 Jahren ist viel passiert. Ihr redet ja inzwischen auch wieder positiver über den deutschen Film. Und mir geht es auch so, wenn ich deutsche Filme schaue, ist es durchaus wieder mehr möglich, so als es mir so ging, als ich angefangen habe. Aber es war für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, so das zu lassen dann irgendwann.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, diese Frage, will man sich doch noch irgendwie inhaltlich ein bisschen anders mit Sachen auseinandersetzen, ist das schon alles? Ich merke das manchmal so, diese ständige Reden über Popkultur und so, müsste man vielleicht auch mal was Politisches machen und so. Das ist eine Frage, die vielleicht auch so ein bisschen zu Catherine Bigelow passt, der Regisseurin des heutigen Films. Wir haben mal auch ein Special über sie gemacht, zusammen mit Patrick Lohmeyer vom Bahnhofskino, Lukas, Patrick und ich. Und es ist ja eine der großen bekannten Regisseurinnen in Hollywood, die aber immer mal auch wieder so abtaucht und mal wieder weg ist. Und was ich irgendwie ganz bezeichnend finde bei ihr, ist, dass sie so ja aus so einer Thriller-Action-Richtung auch irgendwie kommt, aber schon fantastischere Stoffe auf jeden Fall mal gemacht hat. Also wenn wir uns irgendwie Near Dark anschauen, da geht es um Vampire, oder wenn wir uns Strange Days anschauen, der übrigens super ist, wer den noch nicht gesehen hat. Also das ist immer so ein Film, wo ich regelmäßig im Cuts Discord lese, wenn den mal irgendwer wieder geschaut hat, boah, der ist ja super, warum wusste ich davon nicht? nichts. Also so ihr eigener, nochmal so Matrix-mäßiger Science-Fiction-Film, der aber auch sehr viel uns heute noch erzählen kann. Und dann hat sie irgendwann diesen Turn genommen, diesen krassen Turn mit diesem Oscar-Gewinn dann auch bei Hurt Locker, dass man fast das Gefühl hat, sie verfilmt irgendwelche Politik-Podcasts oder sowas. Also sie ist gefühlt fast so ein bisschen so die Serial-Regisseurin oder irgendwie sowas geworden, so, weil dann kam natürlich Zero Dark Thirty, dem ja immer so seine rechten Tendenzen und auch so das CIA verteidigend und so vorgeworfen wird, dann Chicago, der nochmal ein bisschen anderes Thema hatte, aber auch diesen klaren politischen Konflikt in den heutigen USA quasi nach vorne stellt. Hi, hier ist Christian aus dem Schnitt. Der Film heißt natürlich Detroit und nicht Chicago. Wahrscheinlich sage ich Chicago, weil die Bombe in dem Film, über den wir heute sprechen, auf Chicago zufliegt. Und bei House of Dynamite jetzt auch wieder, wo es ja um so einen Atomangriff auf die USA geht. Natürlich ist das ein fiktives Szenario hier. Also sie bildet jetzt nicht etwas ab, was es in der Form schon gab. Aber also es gibt so Unkenrufe, die sagen, das ist die neue US-Propagandaregisseurin eigentlich, die wir hier vor uns haben. Was hältst du denn so von Catherine Bigelow? Hast du eine Geschichte mit der?
Ich finde es sehr interessant, dass wir jetzt direkt da gelandet sind, weil das war sowas, das habe ich mir für den Schluss so ein bisschen aufgehoben. Weil ich habe Zero Dark Thirty jetzt erst im Zuge dieses Films dann auch nochmal geguckt. Also ich habe den vorher nie gesehen. Und ich habe mich dann auch so ein bisschen gefragt, warum habe ich den eigentlich nie geguckt so? Weil es prinzipiell ein Thema ist, was mich interessiert. Und dazu komme ich sicherlich später auch noch, dieser Blick hinter den Kulissen, den sie uns ja anbietet. So. Was, glaube ich, immer faszinierend ist, ne? So das Gefühl zu haben, da hat sich jemand intensivst damit auseinandergesetzt, genauso wie man es halt auch bei einer Recherche irgendwie hat, wo man das Gefühl hat, ah, ich komme hier wirklich mal nah ran an die Politik oder die Abläufe oder so. Ich kann hier wirklich mal hinter die Kulissen schauen. Hier ist ein Journalist ganz tief irgendwie investigativ eingedrungen. Das stellen ihre Filme ja auch so ein bisschen dar und ich fand es jetzt auch interessant im Zuge jetzt von ihrem neuen Film, dass sie ja dann auch auf Bühne, ich habe mir so ein paar Interviews angeschaut und so, dann auch sagt, nee, das, was sie hier abbilden, das hat schon den Anspruch auf Wahrheit. Also es ist nicht einfach nur die Auseinandersetzung mit einem Thema und dann macht man halt daraus einen Thriller und nutzt es irgendwie als Grundlage, sondern sie geht ja auch sehr offensiv damit um, nee, das ist ein politischer Film, der soll politisch sein und vor allem der bildet das so ab, wie sich Realität darstellt. Und das ist ja schon mal irgendwie ein interessanter Zugang, aber es ist vielleicht auch ein bisschen ein, ich will jetzt nicht zu kritisch sein, aber ein bisschen ein anmaßender Zugang so, weil ich meine, letztendlich sehen wir immer so Szenarien und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum ich Zero Dark Thirty nie geguckt habe und mir es jetzt auch so ging beim Schauen, dass ich so dachte, ja, viele Elemente kennt man natürlich inzwischen, man hat die Dokumentation gesehen und das wirkt irgendwie alles wahnsinnig nah an der Realität, aber am Ende wird uns ja doch eine Geschichte erzählt. Also am Ende ist es ja eben keine Dokumentation, es ist kein vierstündiger Politik-Podcast, der dann dir irgendwie sagt, so, naja, dann die Dokumente sind irgendwie öffentlich geworden und dann hat man da einen Einblick bekommen, man kriegt auch keine Vielfalt an Szenarien geboten, so, sondern bekommt halt von ihr eine Geschichte. Und das funktioniert jetzt, finde ich, bei ihrem neuen Film besser, weil wir mit einem vielleicht größeren und auch allgemeineren Komplex zu tun haben, aber bei Zero Dark Thirty habe ich schon das Gefühl, ich werde dort gelenkt als Zuschauer auf eine bestimmte Geschichte und gerade dadurch, dass es mir so realitätsnah vermittelt wird, so naturalistisch, habe ich auch noch den Eindruck, ich werde so in eine bestimmte Richtung gestoßen. Und die Gefahr liegt, glaube ich, immer darin, dann zu sagen, ja, das ist die Realität. Ne? Sie hat sich ja intensiv damit auseinandergesetzt, also ist das quasi die Wahrheit so. Sie ist ja Expertin irgendwie. Und ich finde, das wird aber einem Spielfilm nicht gerecht so. Also das ist einfach, finde ich, nicht. Also da vermischen sich so Ebenen, mit denen ich, glaube ich, Probleme habe. Und es ging mir jetzt auch beim Schauen dieses Films dann so nochmal. Dass ich schon das Gefühl habe, mir wird da halt, und das ist legitim, ne, aber mir wird eine bestimmte Art und Weise der Sicht vermittelt. So, ich krieg das halt eben zum Beispiel aus einer amerikanischen Perspektive gespiegelt. Ich krieg das über eine junge, hoch engagierte Frau gespiegelt, die in diesem Sicherheitsapparat arbeitet und dann stirbt natürlich ihre Lieblingsvorgesetzte, zu der sie eine total emotionale Beziehung hat und dann wird es auch leicht Stereotyp, ne? Dann ist es so, jetzt ist es was Persönliches. So, deshalb bin ich hinter Osama bin Laden her und es ist und es verdrängt natürlich auch viel so Geopolitik, vielleicht Interessenlagen etc., die da irgendwie noch eine Rolle spielen. Und ich will jetzt nicht sagen, ich finde das deshalb per se problematisch, aber ich finde, das ist zumindest was, was man auch bei ihrem Hinterkopf haben muss, weil sie spielt jetzt wieder so ein bisschen damit. Also sie gibt uns ein fiktives Szenario, aber können wir schon ein bisschen ausweiten, aber du siehst immer wieder Verweise auf die Realität. Ja? Seien es die Akteure, die eine Rolle spielen, Nordkorea, Russland etc., oder halt auch einfach Bilder an der Wand von Zelensky, von Obama etc., die dich irgendwie verorten in so einer Realität und dir den Eindruck vermitteln, ja, das sind wahrscheinlich die Szenarien, die sie durchdenken, aber am Ende ist es eben doch nur in Anführungsstrichen ein Thriller, der uns halt eine Geschichte erzählt, ein Szenario vorstellt so und halt nicht die Realität, nicht die Wahrheit.
ist witzig, dass du dieses Wort Szenario jetzt so oft gesagt hast. Es gab irgendwie, das hat auch eine Pulitzer-Nominierung bekommen von Annie Jacobson, so ein Buch Nuclear War, a Scenario. Das ist 2024 rausgekommen. Und das ist auch sehr, sehr ähnlich wie dieser Film. Nur da geht es noch viel weiter quasi. Da schlägt die Bombe dann ein und so weiter und so fort. Also das scheint gerade wieder so ein bisschen on vogue auf jeden Fall zu sein. Dieses Thema natürlich, damit eröffnet ja auch dieser Film, ne, dass diese atomare Abrüstung, in der wir uns befunden haben, dass diese Zeit jetzt zu Ende ist und dann geht's los. Und ich finde, diese Frage, die du eigentlich am Anfang aufgeworfen hast und gerade auch die ganze Zeit eruiert hast, ist auch so ein bisschen verstellt, dieser pseudorealistische Blick hinter Kulissen, nicht eigentlich den Blick auf die Politik oder so die scharfe Analyse eigentlich von Politik. Das kommt ja auch öfter in so Podcast, also zum Beispiel im Fernsehpodcast, finde ich, mit Stefan Schulz, geht es ja auch immer so ein bisschen darum, wie berichten Medien eigentlich, ne, über das, was so politisch passiert. Stefan und Wolfgang besprechen das auch in den 1920ern öfter, so dieses Phänomen, dass wir irgendwie alles so verpodcasten und dauernd haben wir Leute, die reden über was und die sind so ganz nah dran und die erzählen genau, was los ist. Oder es gibt diese Dokus doch auch immer irgendwie, wie ist das in der CDU oder sowas, wie werden da Entscheidungen werden. Und man guckt es so und hat aber das Gefühl, so richtig kommt da an Analyse eigentlich dann doch oft nichts bei rum. Und das ist so eine Sache, die man Bigelow, finde ich, hier fragen muss bei diesem Film. Und eine, die wir auch schon mal hier besprochen hatten, Yannick Lukas und ich, als wir über den Film, wo Alex Garland ja auch beteiligt war, dann diesen Warfare gesprochen haben, wo auch alle gesagt haben, wow, und da sieht man mal, wie furchtbar der Krieg ist und so. Und gleichzeitig war das ein Film, der ist vom Militär irgendwie mitfinanziert und der zeigt irgendwie gleichzeitig, wie furchtbar Krieg ist und hat aber währenddessen noch auf der formalen Ebene so eine ganz seltsame Glorifizierung eigentlich dessen. Und das finde ich total spannend, wenn das passiert. Und das, finde ich, ist etwas, was man House of Dynamite sicherlich auch vorwerfen kann. Wir sind aber jetzt hier schon direkt in der Diskussion. Ich muss kurz einmal sagen, worum es geht. Also, House of Dynamite ist ein Film von Catherine Bigelow von Netflix produziert. Der war kurz auch in den deutschen Kinos. Da wollen die Kinos ja immer nicht so gerne mitmachen, weil sie gegen Netflix sind. Verstehe ich auch. Aber genau deswegen habe ich ihn auch nur hier zu Hause geschaut. Und ich würde jetzt einmal schon am Anfang sagen, wir müssen den Film komplett spoilern. Auch das Ende. Also schaut den jetzt noch an, bevor ihr das hier hört. Es ist ein Kammerspiel-Thriller, könnte man sagen, der aber in sehr, sehr vielen Kammern spielt. Also wir haben nicht nur eine, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche Akteure auch. Und es geht quasi darum, dass eine Atomrakete auf die USA geschickt wird und im White House Situation Room und in dieser Atommilitärbasis kriegt man das nicht recht früh, man kriegt auf jeden Fall mit, diese Rakete ist in der Luft und man weiß aber nicht, von wo wurde sie abgeschickt. Und wir sehen Rebecca Ferguson, die diesen White House Situation Room da quasi mitleitet, die da reinkommt und am Anfang wird die so gebrieft, ne, von Leuten irgendwie. Sie haben Pyongyang ist gerade das, sie haben irgendwelche Atomtests gemacht, Teheran wissen wir auch gerade nicht so ganz, was los ist. China hat das und das gesagt. Also wir merken, es werden so Player in Aufstellung gebracht, die es alle irgendwie sein könnten. Man weiß es aber nicht so genau. Und dieser Film ist dreigeteilt. Und wir sehen quasi in jedem der drei Teile denselben Zeitraum. Also wir sehen, wie Menschen an die Arbeit gehen in unterschiedlichen Behörden und Institutionen, die alle langsam erfahren, dass es diese Rakete gibt und dass sie schon in 20 Minuten oder so in den USA einschlagen wird. Erst weiß man noch nicht genau, was eigentlich da gerade los ist. Und das, würde ich sagen, ist auch so ein bisschen, wenn ich Überschriften darüber packen müsste, also die haben ja sogar auch Überschriften, diese Teile, aber der erste Teil scheint mir so ein bisschen noch das Was eher zu sein. Also wir sehen, also was passiert da eigentlich gerade? Es gibt diese Rakete, kann sie abgefangen werden von Raketen, die die USA dem jetzt entgegenstellen? Der Katastrophenschutz wird irgendwie in Stellung gebracht und da laufen dann diese Protokolle ab und es wird irgendwie gemerkt, dass dagegen anscheinend nichts gemacht werden kann. Diese Rakete wird in Chicago einschlagen. Und da ist auch immer so ein bisschen die Frage, ist es überhaupt ein Atomsprengkopf? Kann es sein, dass der nicht hochgeht, diese ganzen Sachen? Im zweiten Teil sehen wir nochmal denselben Zeitraum, eher aus der Sicht des Militärs. Also wir sehen da verschiedene Parteien, die da nochmal drüber reden und wir merken immer so ein bisschen, dass der Präsident irgendwie nicht so richtig da ist. Also das ist fast wie so ein Plot-Twist. Wer ist eigentlich der Präsident? Wir sehen immer so eine schwarze Kachel auf diesem Call, in dem die alle sind und wir hören den so und wissen nicht so richtig, was ist eigentlich mit dem. Und im zweiten Teil hatte ich das Gefühl, geht es ein bisschen mehr um das Warum. Also warum ist jetzt gerade diese Rakete unterwegs? Man versucht sich mit Russland zu connecten. Diplomatie ist auch so ein bisschen ein Teil. Also einmal natürlich das Militärische, wie könnte ein Gegenschlag aussehen, aber auch das Diplomatische. Können wir mit irgendwem darüber reden, was hier gerade passiert? Sollten wir eher friedvoll kommunizieren oder nicht? Und der dritte Teil ist dann der, wo wir merken, Überraschung, Idris Elba ist der Präsident hier in diesem Film. Ich fand, das war fast so ein bisschen Plot-Twist in dem Sinne, dass man nur diese Kachel sieht und während man den Film schaut, sich die ganze Zeit so fragt, wird es so ein Trump-Verschnitt sein, den wir da dann sehen. Ja. Und wenn wir ihn dann sehen, merken wir, ah nee, das ist ein Obama-Verschnitt. Nicht nur wegen Idris Elbas Hautfarbe, sondern weil der auch auf diesem Basketball-Ding da ist mit so einem Star. Also ich finde, sich so mit auch so Stars abgeben und so Publicity zu machen, das ist irgendwie auch, also weiß ich nicht, es wirkt auf jeden Fall so ein bisschen Obama-mäßig, auch wenn du, wie du richtig gesagt hast, Obama ja in dem Film auch mal kurz so gezeigt wird. Aber wahrscheinlich eher ein Demokrat, auch wenn Bigelow das so ein bisschen offen lässt in diesem Film, ne, wem wir da so vor uns haben. Und der dann lernt das dann auch nochmal eben, was da los ist und soll dann eine Entscheidung treffen. Also der Präsident reist ja öfter mit diesem Koffer, in dem irgendwie die Nuklearcodes drin sind und wir sehen dann quasi, wie der gebrieft wird und halt auch nicht richtig eine Ahnung hat, was er jetzt eigentlich machen soll. Und dann vom Militär die ganze Zeit gesagt bekommt, naja, du musst jetzt eine Entscheidung treffen, irgendwas musst du machen, denn wenn diese Rakete einschlägt, dann ist es wichtig, vorher schon welche losgeschickt zu haben, um die Welt quasi nuklear zu entwaffnen, soweit es geht, also auf irgendwelche Lager und Depots, damit dann nicht, wenn die eingeschlagen ist, noch weitere hinterhergeschickt werden und die USA ausgelöscht werden. Der Film ist eine so eine mit Streichern unterlegte Handkamera- und Zoom-Orgie. Also es geht um Spannungsaufbau. Voll. Es wird gerne nochmal auf einen Countdown gezoomt, auf irgendwelche möglichen Opferzahlen in die Gesichter. Und was ich ganz gut aber tatsächlich fand, einfach schauspielerisch, ist, wie wir tatsächlich so einer Entgleisung, auch so einer menschlichen Entgleisung beiwohnen. Mhm. Also die kommen alle noch in diese Büros, die scherzen so ein bisschen miteinander, fragen sich, und was ist mit deiner Verlobten, wie ist das und das? Und es wird immer ernster und man merkt das wirklich auch so an den Gesichtern, wie klarer den Menschen wird, was jetzt eigentlich passiert. Und das ist nicht so spannend, dass es ein drittes Mal noch super interessant ist, finde ich, wenn wir das sehen. Aber es ist trotzdem auch nicht schlecht, finde ich, wie sich das so immer weiter zuspitzt, zumindest schauspielerisch. Ich finde, so formal, wenn wir so die Musik und die Bildgestaltung und sowas uns anschauen, sind das vielleicht nicht die interessantesten Tricks. Aber das ist so quasi, was wir sehen. Und damit erinnert es natürlich an dieses, an so ein altes Genre, was auch, weiß ich, Michael Bay und so früher gerne bespielt haben. So die USA sind unter Attacke. Und jetzt ist die Frage, wie kann man reagieren? Wir sehen diese riesigen Situation Rooms mit den ganzen Bildschirmen und sowas. Und andererseits ist er natürlich angelehnt an so Filme aus den 60ern, 70ern, ne, wo diese Frage auch halt diskutiert wurde. Failsafe von Sidney Lumet zum Beispiel, also wo quasi auch diese philosophische, spieltheoretische Seite auch so ein bisschen in den Vordergrund gepackt wurde. Ja, so viel dazu. Mick, was hältst du von diesem Film?
Also ich finde, du hast gerade schon total viel angesprochen, was ich interessant finde. Also gerade auch, dass dieser dritte Teil nach hinten so ein bisschen abkippt. Und vielleicht auch deshalb, weil es der am schwierigsten tatsächlich zu beschreibende Teil ist. Vielleicht auch der für sie tatsächlich schwierigste Teil, wenn es darum geht, Zugriff darauf zu bekommen, weil dort sind wir in der politischen Ebene. So, ne? Und das ist auf der einen Seite was mit Jahr extrem viel gespiegelt wird. Man fragt sich immer, was denkt Donald Trump, was macht Donald Trump, etc. Und ja, auch bei anderen PolitikerInnen, ja, also schaut man sich irgendwie so die beliebtesten Bücher über deutsche Politik an, dann sind es immer die großen Bücher über die großen Entscheider. Ja, was hat Merkel damals 2015 gedacht? Was hat Merz irgendwie kurz vor der Wahl gedacht? Und so weiter und so fort. Aber es ist vielleicht das, wo es am schwierigsten ist, darauf Zugriff zu bekommen, weshalb es nach hinten so abfällt. Aber vielleicht erstmal grundsätzlich, ja, ich finde den Film technisch, schauspielerisch extrem gut gemacht einfach. Also man merkt schon, dass sie viel investiert hat, dass sie auch viel Ahnung davon hat, wie sie Spannung erzeugt. Ich finde, es funktioniert von Anfang an sehr gut. Mir war vorher auch nicht bewusst, dass es verschiedene Episoden sind. Mhm. Also man schaut dann so auf den Countdown, und ist so 17 Minuten, alles klar, gut, der Film ist gleich vorbei. Warum sind da noch 80 Minuten übrig?
Man fragt sich genau, wird das so langsam, also wird die Zeit so stark gestreckt, gedehnt oder was passiert dann, fragt man sich. Und dann habe ich bei manchen gelesen, dass sie dann sehr enttäuscht waren, als sie gemerkt haben, aha, es kommt nochmal jetzt quasi.
Genau, und dann ist man halt nach dem ersten Moment, nachdem man halt mal so durch ist, ist man so ein bisschen, oh, pff, ja gut, dass es vorbei ist, und dann fängt es einfach wieder von vorne an, was aber überraschend gut, finde ich, funktioniert. Also ich finde es auch beim zweiten Mal nervenaufreibend, und wenn man dann den Film so durchgeschaut hat, dann begreift man vielleicht auch so ein bisschen mehr, was es mit diesen Ebenen auf sich hat, weil es ja nicht nur darum geht, dass sie verschiedene Menschen in Stresssituationen sehen, sondern wie du gerade schon beschrieben hast, wir sehen halt erstmal eine operationelle Ebene, ne? Also da sitzen Menschen, deren Job es einfach ist, in gewisser Art und Weise immer wieder das gleiche Playbook durchzugehen. Es taucht eine Krise auf, okay, was sind unsere Erwartungen, was ist unser Umgang mit dieser Krise, was steht im entsprechenden Buch, was ist irgendwie der Ablauf, an dem wir uns hier halten müssen. Das ist dann sowohl quasi auf so einer verwalterischen Beamtenebene als halt eben auch einer militärischen Ebene. Also Menschen, die letztendlich einfach ihren Job machen und das versuchen, so gut wie möglich zu machen. Auch das ist ja, wird im Laufe des Films ja noch ein interessantes Thema. Also durch alle drei Episoden klingt ja immer durch dieses, wir haben alles richtig gemacht, oder? Und man weiß halt nicht so genau, ob alle alles richtig gemacht haben oder wo halt irgendwie technisches und menschliches Versagen zusammenläuft. Also wir starten bei dieser operationellen Ebene, gehen dann letztendlich in, wie du schon beschrieben hast, in so eine militärische Entscheidungsebene aber schon über, wo halt wirklich darum geht, okay, was ist die Reaktion, wie gehen wir damit um? Also wo es nicht mehr einfach nur geht, ein Playbook abzuarbeiten, sondern da ist dann wirklich die Frage, was sind aus militärischer Perspektive, was sind die Entscheidungen, die getroffen werden, und landen dann am Ende bei der politischen Ebene, bei der vielleicht chaotischsten Ebene, der undurchsichtigsten Ebene, die uns halt wirklich darauf stößt, es sind letztendlich hier Einzelentscheider, auf die am Ende alles hinausläuft. Ne? Also egal, wie gut der Ablauf vorher ist, am Ende ist es eben Idris Elba. Und man ist ja ganz froh, dass es am Ende Idris Elba ist. Ne? Man ist, also wenn ich möchte, dass die, also wenn die Welt untergehen würde, würde ich auch sagen, aber hoffentlich ist es jemand wie Idris Elba, der am Ende die Entscheidung trifft. So, ne? Und nicht Donald Trump. Also da fühlt man sich ganz gut aufgehoben bei ihm irgendwie immer noch. Und das läuft man halt so durch, und mit jeder Ebene steigt das politische Gewicht, steigt die Tragweite und damit aber auch die Handlungsfreiheit der Akteure irgendwie an. Und ich finde, das funktioniert dann halt so im Aufbau ganz gut, weil ich auch finde, dass die Dimension der ganzen Problematik, dass dort eine Bombe abgeschossen wird, am Anfang ist einem das nicht so richtig bewusst. Also klar, wenn man natürlich in diesen Themen drin ist, dann schon, aber wenn man jetzt einfach als ZuschauerInnen, die sich damit nicht viel beschäftigt hat, darauf stößt, dann ist es, glaube ich, schon am Anfang so ein bisschen so, also mir, selbst mir ging es so, ich habe das so angeschaut und dachte, ja, aber was ist jetzt, also klar, da kommt diese eine Bombe, das ist irgendwie ein Problem, aber warum ist damit der Weltuntergang assoziiert? Warum ist das die logische Konsequenz? Also warum fallen da überall die Gesichter runter? Natürlich ist es furchtbar, eine Stadt mit 10 Millionen EinwohnerInnen zu verlieren, aber es ist ja am Ende, wird einem diese Dimension, finde ich, erst über die verschiedenen Ebenen bewusst, dass da halt eben noch ein riesen Rattenschwanz dranhängt. Dass halt eben andere Akteure darauf reagieren. Das sehen wir ja dann vor allem in Episode 2, wo es dann darum geht, oh, wir sehen, ja, die Chinesen machen mobil, die Iraner machen mobil, die Russen machen mobil, und in Ebene 3 dann halt eben das politische Spiel darum. Man versucht, irgendjemanden ans Telefon zu bekommen, weil man nicht weiß, ja, ballern die Russen jetzt auch alle ihre Atombomben auf uns ab? Oder haben die Angst, dass wir sie treffen? Und ich finde, dieser Aufbau funktioniert ganz gut, weshalb ich auch finde, dass jede dieser Episoden, auch wenn sich das wiederholt, trotzdem irgendwie so die Intensität nochmal steigert. Genauso vielleicht wie auch die persönliche Verzweiflung daran, dass es halt eben am Ende nichts ist, was sich in technischen Abläufen lösen lässt. In einfach einem Blick ins Buch oder dem Vertrauen darauf, dass halt eben die Raketen, die Rakete treffen sollen, halt funktionieren, sondern es am Ende halt auf menschliche Entscheidung ankommt. Und das, finde ich, spielt ja auch im kompletten Film eine Rolle. Also wir werden auf der einen Seite konfrontiert mit so einer Digitalisierung davon, auch mit vielen Abläufen, von dem, auch wenn man den Film guckt, man nichts versteht, ja, also wie sehen die jetzt überhaupt, dass da was abgeschossen wurde, woher wissen die, wo das einschlägt, wie berechnen sie das, also diese ganzen mathematischen, hochkomplexen technischen Prozesse bleiben uns irgendwie verborgen, aber das, was wir die ganze Zeit sehen, ist quasi so das analoge Buch, mit dem jeder durch die Gegend läuft, ja, also es ist dann irgendwie so das Atomic War Decision Handbook, so, auf das sich am Ende irgendwie jeder verlässt, dieses analoge Ding, wo man mal irgendwann in den 60ern einen Plan gemacht hat, und jetzt hofft man einfach, dass man die Antworten darauf halt irgendwie in diesem Buch findet, was irgendjemand Schlaueres mal irgendwann geschrieben hat. Und das sind da halt so ganz interessante Kontraste auch zwischen diesen hochdigitalisierten Räumen mit Monitoren ohne Ende, Datenerfassung ohne Ende, und am Ende hängen sie alle am Telefon und versuchen, irgendjemanden an die Strippe zu bekommen. Ja, um mit den Russen nochmal zu besprechen, so, bitte schickt nicht auch eure Bomben. Und das steckt da irgendwie drin, und das, finde ich, dann funktioniert halt über diese Episoden ganz gut und ist interessant aufbereitet, wenn man dann bereit ist, so ein bisschen hinzugucken und vielleicht auch so von dem einzelnen menschlichen Schicksal und dem entsetzten Blick mal so zur Seite zu schauen.
Ja, ich finde auch, wenn man das als sowas Abstraktes anschaut, diese Bombe, die irgendwie existiert, die ganze Menschheit auslöschen kann, und gleichzeitig sowas total Reales. Das ist eigentlich ja das Komische am Atomkrieg an sich, ne? Also, dass wir so merken, wir haben ja auf einmal so einen ganz geringen zeitlichen Horizont, was sich natürlich für einen Thriller irgendwie eignet. Und je weiter diese Zeit voranschreitet, desto fast abstrakter und ungeplanter wird die Situation. Also schlagen wir jetzt zurück, bevor es überhaupt angefangen hat. Das ist ja das Paradoxon, mit dem man sich da irgendwie schon eigentlich beschäftigt. Und desto gespenstischer wird irgendwie auch so diese Situation. Also man sieht richtig, wie den Personen irgendwie dämmert, dass es das ja wirklich gibt, diese Atombomben, und dass tatsächlich da riesige Menschenmassen mit ausgelöscht werden können. Und wie dann sowas eigentlich Undenkbares operational wird. Das ist ganz interessant, wenn dann sowas gesagt, also es, der Film hat ein paar gute Sätze, finde ich, wo er so sagt, ja, we already lost one major American city. Wie viele weitere willst du opfern? So ungefähr wird dann da gesagt, ne? Und man merkt dann auch, dass es irgendwann so einen Rückfall gibt in so fast den Glauben oder sowas. Also es gibt dieses, das fand ich schon ganz cool, als der Film, der keift eigentlich immer so hin und her und irgendwann haben wir diesen Militärgeneral und der listet einfach so auf und sagt dann immer so, ja, for reasons we do not know. Das ist jetzt die Situation und wir wissen nicht, was das ist, wo das herkommt. Wir haben keine Anhaltspunkte, wir haben gar nichts. Und dann natürlich Idris Elba, der auf diesem Plakat ja auch drauf ist, wieder so nach unten guckt auf diese Codes und einfach nicht weiß, was er jetzt machen soll. Ich habe im Katz Discord übrigens so die Meinung gelesen, dass das unrealistisch wäre. Also, dass die Präsidenten werden halt gebrieft und das ist ganz klar und es gibt Abläufe und es kann gar nicht irgendwie so quasi schief laufen, wie es hier schief läuft. Aber was ich so in der Recherche mir angeguckt habe, ist das nicht so ganz der Fall. Also zumindest in dem Interview, was dieser Militäradvisor gegeben hat, der diesen Film auch mit unterstützt hat, der meinte, die Präsidenten sind nicht so super gut gebrieft in diesem tatsächlichen Extremfall dieser Nuklearkatastrophe und so. Und da liegt dann natürlich hier auch so ein bisschen eine Kritik drin, dass wir hier so das Gefühl haben, okay, eigentlich ist das ja auch so ein bisschen ein Affentheater, also jeder redet irgendwie mit jedem ruft jeden an. Wir haben allein auf militärischer Seite, auf Verteidigungsseite, ja so viele verschiedene Player allein in den USA, dass wir ja schon gar nicht mehr verstehen, wer macht jetzt eigentlich genau was? Also der Secretary of Defense, was macht der? Was macht dieser Militärraum, in dem die da sitzen? Was genau macht der White House Situation Room? Wer hat jetzt genau eigentlich so das Kommando über wem? Also wir sehen so, es ist unglaublich kompliziert und gleichzeitig findet man irgendwie keine richtige Antwort auf das Problem, was man jetzt hat, weil so ein paar Leerstellen quasi so fehlen. Deswegen ist das ja eigentlich, so wie auch Sidney Lumets Failsafe, auch wenn der ja nicht so das auch witzig spielt, aber auch natürlich der Kubrick-Film, so ein bisschen satirisch ja auch zu lesen, finde ich, dass am Ende sitzt der Präsident da mit diesem Buch, mit diesen bunten Bildern und der sagt, ja, es gibt hier drei, es gibt irgendwie Medium, Rare und Well Done oder sowas, ja. Jetzt kannst du dir eins aussuchen. Also wie so ein Kind vor einem Bilderbuch eigentlich sitzt der und soll auf eine Geschichte zeigen, die er jetzt quasi so hören will. Also der Film hat, finde ich, kritisches Moment, und auch ein US-kritisches Moment, in dem er sagt, wir haben diese ganzen Checks and Balances und 100.000 Institutionen und sind die krasseste Militärmacht der Welt und haben die Abschreckung, haben die nukleare Abschreckung, wir haben diese ganzen Pläne und trotzdem könnte es sein, dass wenn auch nur eine Rakete in unsere Richtung geschossen wird, dass nichts davon funktionieren wird und dann vielleicht sogar die ganze Welt ausgelöscht wird. Das ist einerseits eine große Kritik. Andererseits hat dieser Film aber, und das habe ich vorhin angesprochen, die ganze Zeit so diesen Habitus von, das ist schon irgendwie mega cool, was da passiert. Das sind schon irgendwie alles so Player, die durch die Räume gehen und die Anrufe machen und die irgendwie haben alle Familie und die haben alle das Herz am rechten Fleck und irgendwie hat eigentlich niemand Lust, diese Situation wirklich so zu eskalieren und so. Also auf so einer formalen Ebene, auf so einer Ebene des Schauspiels, der Untermalung und sowas, fällt Bigelow dann trotzdem so in diese Falle, dass ich so das Gefühl habe, dass sie schon sowas sagt wie, na, das geht schon mit rechten Dingen zu und was würdest du denn machen, wenn du Idris Elba wärst? Und das ist natürlich so dann diese krass verlogene Seite des Films, wenn man so denkt, na, die USA sind ja die Macht, die am meisten mit Nuklearschlägen irgendwie gedroht haben. Das ist ja die Macht, die dafür verantwortlich ist, dass es unter anderem halt aber mit am stärksten, dass es überhaupt diese Verbreitung dieser Atombomben weltweit gegeben hat. Es ist die Macht, die zwei Atombomben abgeworfen hat tatsächlich. So. Und das ist deswegen, finde ich, so dieses perfide irgendwie des Films. Ich finde, er gewinnt, wenn man ihn versucht, wirklich auch kritisch zu lesen. Ich finde aber, dass er auch da bürokratisch, analytisch vielleicht auch nicht so viel zu bieten hat dann. Aber das ist so dieses Spannungsfeld, in dem ich mich befinde bei diesem Film. Dass ich denke, Bigelow findet es schon aber auch geil eigentlich, wie das so alles da organisiert ist.
Ja, und also ich würde jetzt auch ganz plump sagen, es ist ja auch ein bisschen geil. Also der Film macht uns das ja von Anfang an klar. Also Türen nehmen in diesem Film eine unglaubliche Bedeutung ein. Ja, man hat das Gefühl, alle paar Minuten geht eine Tür auf, eine Tür schließt sich, wir sehen, wie diese Mechanismen funktionieren, wer durch die Sicherheitsschleusen durchgeht. Also dann halt immer noch mit dieser Handheld-Kamera hinterher. Also wir haben wirklich das Gefühl, wir schleichen uns da in Entscheidungsprozesse rein, wo wir nichts zu suchen haben. Ja, und natürlich ist das irgendwie faszinierend, was ich ja auch schon mal am Anfang meinte. Man schleicht sich da in so einen Raum rein, auf den man nie Zugriff haben wird, von dem man sich immer fragt, wie funktioniert es dahinter, was sind da für Figuren, wie läuft es ab und so weiter und so fort. Und natürlich ist es spannend und natürlich zieht einen das in Kombination mit diesem, finde ich, so leicht emotional erpresserischen Score, ja, der irgendwie, egal was passiert, immer mit den Geigern im Hintergrund, ja, also das Baby kann irgendwie zu Bette gelegt werden, trotzdem die Streicher ballern im Hintergrund die ganze
Zeit. Der Secretary of Defense, der hat auch eine Tochter und muss dann natürlich auch nochmal Abschied nehmen. Also man denkt manchmal schon, man schaut irgendwie Armageddon von Michael Bay hier in so in
ja, ja, genau. Und natürlich bleiben auch diese menschlichen Szenarien dann irgendwie oft, das ist vielleicht auch eine meiner Hauptkritiken, so ein bisschen plump, ja. Also ich finde, man dringt nicht unbedingt zu allen diesen Figuren durch. Bei manchen funktioniert es besser, bei anderen hat man so das Gefühl, sie sind sehr schablonenhaft irgendwie gezeichnet. Auf der anderen Seite würde ich sagen, wenn es zu diesem Ernstfall kommen würde, dann gibt es dort natürlich diese Menschen, die genau diese Probleme haben. Also es ist nicht zwangsläufig unrealistisch dadurch, nur weil sie schablonenhaft sind. So, natürlich sind da dann die Liebsten betroffen. Natürlich stellt man sich Fragen an die eigene Existenz. Natürlich stellt man sich Fragen, hat man alles richtig gemacht? Man ruft die Mutter an oder was auch immer. Das wirkt halt leicht so ein bisschen klischeehaft, aber wahrscheinlich wäre es in der Realität ja dann wirklich so. Nicht überall, ne? Menschen würden darauf unterschiedlich reagieren. Ich vermute, sie versucht uns so eine Bandbreite zu zeigen, auch von Reaktionen und auch von menschlichen Schicksalen. Sie zeigt uns ja auch zwischendrin, obwohl es ein Kammerspiel ist, ja auch immer wieder den Blick nach draußen, damit wir so eine Dimension von der Katastrophe bekommen im Zweifelsfall. Wir sehen dann Kinder, die spielen in Washington, wir sehen irgendwie Gettysburg, wo einfach viele Menschen auflaufen, da ist irgendwie ein großes Event zum Bürgerkrieg und zumindest ich sehe da die ganze Zeit einfach Menschen, ne? Menschen, um die man sich dann auf einmal Gedanken macht, weil man sich so fragt, okay, was passiert jetzt eigentlich mit denen allen, ne? Nicht nur mit dem Operationsraum so, wo gearbeitet wird, sondern was ist mit all diesen Menschen, die da draußen rumlaufen? Und ich vermute, das versucht sie uns so ein bisschen zu vermitteln. Ich finde, es funktioniert mal besser und mal schlechter. Also ich weiß nicht, warum ist die Frau des Präsidenten jetzt, die First Lady, jetzt irgendwie in Afrika und schaut sich Löwen an, damit wir nochmal Löwen sehen und wissen, ach, das schlimmste Raubtier ist der Mensch oder so. Also so bestimmte
das
Sachen.
Das habe ich mich gefragt, ja. Das sind ja diese zwei, genau, so Kontrapunkte, die immer gesetzt werden. Gettysburg einmal, was ja ein Reenactment ist von einem tatsächlichen Krieg irgendwie. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, dass wir uns so ein bisschen nochmal zeigen, so, dass wir historische Situationen, auch politische Situationen, kriegerische Situationen irgendwie durchdringen können und auch immer wieder irgendwie aufleben lassen und uns immer wieder dann damit beschäftigen. Aber wenn dann tatsächlich irgendwie gerade Geschichte gemacht wird, irgendwie dann ist es so ein Hühnerhaufen quasi, der irgendwie so übereinander herfällt. Irgendwie sowas, also da ist so eine Ebene drin, wie gehen wir mit Geschichte um? Wie wird Geschichte fiktionalisiert vielleicht auch? Was können wir daraus lernen? Und bei der Safari habe ich mich tatsächlich gefragt, was genau sie daran sieht. Weil das ist ja auch eigentlich so ein Naturzustand, der so ein bisschen auch aufgestellt, der auch so ein bisschen fiktionalisiert wird, ne? Durch diese seltsamen Touren, die man da durchführt und sowas. Natürlich könnte man auch sagen, wie du, das eine ist die Bevölkerung, das Publikum, das andere ist irgendwie so die Natur. Aber ja, es ist schon seltsam, dass das irgendwie so einen Raum in dem Film einnimmt.
Ja, und ich finde es in Ansätzen auch, also ich will jetzt nicht zu viel hineininterpretieren und ihr irgendwie in den Mund legen, aber ich finde es in Ansätzen auch problematisch, weil ich hatte den Eindruck, diese Bilder verweisen uns halt, wie du schon sagst, immer auf so eine Art von Naturzustand, in dem wir uns jetzt irgendwie fragen, so ist der Mensch dem Mensch immer der Wolf, so, ne? Also, und ist vielleicht auch dieser Naturzustand der Gewalt das Natürliche. Und das ist, glaube ich, auch ein Diskurs, den wir mit Blick auf Krieg und Frieden so in unserer Realität führen. Ne? Also was ist eigentlich die Normalität? Was ist der menschliche Zustand? So, sind wir gezwungen, immer wieder Mechanismen von Interessenabläufen und Co. irgendwie die immer gleichen Fehler zu wiederholen? Kommen wir am Krieg am Ende nicht vorbei? Also man kann das jetzt aufladen in alle Richtungen. Ne? Also aber die großen rechten Diskurse inzwischen um den Kampf zwischen den Zivilisationen, ja, was irgendwie das letzte Mal irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts ein großes Thema war. Ja? Also jede Großmacht muss sich gegen die anderen Großmachten wehren, weil sonst wird sie selber unterjocht und so. Mhm. Und letztendlich auch mit Blick auf Ukraine-Krieg und Co., ja, müssen wir selber wehrhaft werden, ja. Also sind die schönen Jahre vorbei, in denen wir deutsche Scheckbuchpolitik betreiben konnten und müssen wir uns jetzt darauf einstellen, wir müssen unsere Interessen zwangsläufig, natürlicherweise quasi auch mit Gewalt verteidigen und so. Und das kann man sicherlich in verschiedene Richtungen auslegen, das liegt da irgendwie so drin. Ich würde aber vielleicht vorher noch einmal auf diesen Aspekt der Frage zurückkommen, so ist das jetzt Realität, ist das realistisch, was uns da vorgespielt wird? So, weil ich aus meiner Sicht ist es so ein bisschen die falsche Frage, ob es in der Realität tatsächlich so ist oder nicht, sondern sie zeigt uns ein mögliches Szenario und das in einer Welt, in der, und das ist die Realität eben von der atomaren Bedrohung, in der es keinen Testfall gibt. Also selbst wenn diese Mechanismen in der Realität alle viel, viel besser sind, ja, und Idris Elba sitzt halt nicht zufälligerweise alleine im Helikopter und muss das dann entscheiden, sondern er sitzt mit seinem kompletten Apparat da rum und so. Und auch wenn alles technisch sauber läuft und die Bullets, die die Bullet treffen sollen, halt funktionieren und so, am Ende wird man darauf zurückgestoßen, dass es halt eben keinen Testfall für so ein Szenario gibt. Also es ist der absolute Ausnahmefall. Und sie zeigt uns hier, finde ich, so ein bisschen auch in so einer, ja, zum Teil fast lustigen Art und Weise, wie halt wirklich alles schief läuft, ja. Also der NSA-Direktor ist dann irgendwie im Urlaub, der ist nicht erreichbar, weshalb das am Ende irgendwie so alles so ein junger Typ regeln muss, warum auch immer, ja. Also das ist irgendwie maximal schlecht gelaufen, so. Der Präsident ist quasi nicht ansprechbar, der ist die Hälfte der Zeit irgendwie bei einem Basketballspiel. Wir werden auch schon ganz am Anfang damit konfrontiert, das ist ja eins der ersten Bilder, ja, in diesem ersten Raum, wo dann halt irgendwie der Prozess operationalisiert wird. Der erste Monitor ist natürlich direkt kaputt, ja, der zeigt uns einfach irgendwas an. Der funktioniert einfach nicht, was dann halt, finde ich, auch schon so ein Hinweis ist auf alles, was später kommt. Ja, also wir verlassen uns hier auf Technik, die, von der wir alle wissen, dass sie oft genug nicht funktioniert. Und deshalb finde ich diese Frage so ein bisschen, ja, so ein bisschen hinfällig, weil natürlich, also ich würde mir auch hoffen und ich gehe davon aus, dass da 1000 Mechanismen noch mehr dahinter stehen und davor, ja, dass der Präsident besser gebrieft ist, dass seine Berater ansprechbarer sind, ja, dass die Leute, die dort sitzen, Ahnung haben, dass man nicht mit Militärs konfrontiert ist, die Druck machen, dass man irgendwie antwortet, aber am Ende ist es eine Ausnahmesituation, wo dieses Szenario vielleicht nicht, aber halt eben ein anderes Szenario auftritt. Und das Szenario, was halt sehr real sein kann und was ja auch schon in der menschlichen Geschichte seit dem Kalten Krieg ein paar Mal vorgekommen ist, ja, dass man eben nicht weiß, irgendwas ist in der Luft, man muss damit umgehen. Und vor allem dann halt die Frage, okay, wenn es eine Atombombe ist und wenn sie Chicago trifft, was ist die Antwort darauf? Und darauf, da kann man halt sich ein Playbook hinlegen, aber jeden der Akteure, genauso wie jeden von uns, ist halt, wird halt bewusst, dass ganz egal, wie man reagiert, dass man tritt in eine neue Welt ein. Eine Welt, die wir alle nicht kennen, die aber halt nur knapp unter der Oberfläche liegt. So. Und ich finde, das ist eigentlich das Entscheidende. Und es interessiert mich am Ende mehr als die Frage, ja, eigentlich gibt's da noch ein zweites Buch. Und das hat der Präsident natürlich auch gelesen. Und so. Sondern es ist halt diese Unmittelbarkeit. Und auch diese Unmittelbarkeit, dass in wahnsinnig hoher Geschwindigkeit Entscheidungen getroffen werden. Und ob die Systeme jetzt tatsächlich so funktionieren oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wir sehen einen Ablauf von Systemen und wir sehen halt auch, wie diese Systeme scheitern. Sowohl die technischen Systeme als auch die menschlichen Systeme. Auf der einen Ebene nach der anderen. Weil sie sich halt eben nicht darauf vorbereiten können. Weil du eben nicht testest mit deiner Rakete, ob sie eine andere Rakete treffen kann. Ja, das ist halt eine Berechnung. 61,5%. Wahrscheinlich wird es funktionieren. Aber im Ernstfall funktioniert es dann vielleicht mal nicht. Und ich glaube, es geht um diese Nuance, dass halt alles an irgendeiner Stelle halt nicht funktionieren kann in einem Extremfall, den man nicht testen kann, auf den man sich noch so gut vorbereiten kann, aber der in seiner Unmittelbarkeit einfach alle Vorbereitung zerschlägt. So. Das ist ja auch so ein oft zitierter Satz ist mit Blick auf den Krieg. Ne? Also jeder Plan im Krieg ist so gut halt wie die erste, bis zum Punkt, wo die ersten Kugeln halt hin und her fliegen. So. Dann zerbröselt dir jeder Plan, ja, weil du auf einmal mit neuen Situationen konfrontiert bist, die du vorher nicht auf dem Schirm hattest. Auch das kann man zum Beispiel auf Ukraine und Russland beziehen. Ja? Also dieser Krieg hat sich komplett anders entwickelt, als man am Anfang vielleicht gedacht hätte. So. Und man muss damit umgehen und man muss Antworten darauf finden in relativ kurzen Entscheidungsprozessen.
Ich glaube, ich stimme nicht ganz zu, dass ich das für nicht wichtig halt in der Betrachtung dieses Films, welcher Realismus hier an den Tag gelegt wird oder nicht, weil Bigelow ja ständig operiert unter diesem Mantra des Realistischen. Also in den Interviews sagt sie das, sie sagt es der Presse so, das sieht sie alles nachgeforscht. Sie hat zwar nicht direkt mit dem Pentagon geredet, aber Ex-Pentagon-Leute waren dabei und so. Und dann kann man das natürlich so aufstellen, dass wir die ganze Zeit sehen, es passiert irgendwas, aber irgendwie passiert auch nichts. So kann man es ja auch fast zusammenfassen. Also für die tatsächliche wichtige Sache, diesen Atomschlag, kann dann am Ende tatsächlich gar nicht so viel erreicht werden, also um dann tatsächlich was dagegen zu machen. Aber es wurde sehr viel miteinander geredet. Und trotzdem ist ja zum Beispiel dieser Aspekt, ob das realistisch ist, dass diese Rakete abgefangen werden kann oder nicht, das scheint ja tatsächlich so zu sein, dass das wirklich sehr schwierig ist, also hitting a bullet with a bullet, und dass das tatsächlich eine, in Teilen zumindest, auch wenn es da vielleicht ein paar mehr Playbooks gibt, realistische Sache ist, dass es wirklich sein kann, dass die erste schon durchgeht und wenn dann Retaliation ist, dann ist die Welt irgendwie am Abgrund. Das finde ich schon mal eine interessante Beobachtung und das wird, finde ich, doch auch klarer, je länger man den Film sieht, wie furchtbar das wäre, und das finde ich einen interessanten Beitrag zum irgendwie, sagen wir mal, Abrüstungskino und so. Was ich aber filmisch, und wenn wir Film jetzt nicht nur als irgendwie Dinge passieren im Plot und ist es spannend oder nicht begreifen, so ein bisschen schwach finde an dem Film, ist, dass ich irgendwie nicht so richtig hinter die verschiedenen Logiken der verschiedenen Institutionen komme und auch nicht so richtig finde, dass hier so eine interessante Gesellschaftsanalyse drin ist. Also mir war das zum Beispiel dieses Jahr bei Adolescence aufgefallen, dieser Serie, ne, über diesen Jungen, der das Mädchen umbringt und dann der so incel-mäßig indoktriniert war. Und da war es ja so, dass jede Folge eine unterschiedliche Institution auch so zum Thema hatte. Es ging um die Polizei, es ging um die Schule, dann ging es so Gesundheitssystem, Psychologie, dann ging es um Familie. Und da fand ich ganz interessant, dass man fast in so einem Luhmannschen Sinne so ein bisschen gemerkt hat, okay, jede dieser Institutionen operiert eigentlich ein bisschen anders. Also die haben eine andere Währung und deswegen stellen die andere Fragen. Und deswegen kommt dieses Kind irgendwie nie, wird das nie so richtig gefasst eigentlich, das Problem, weil die alle so um sich selbst kreisen. Und hier in diesem Film, wenn wir jetzt diese drei Ebenen haben und diese drei Dimensionen, die wir sehen, ich finde die irgendwie, also Bigelow kann jetzt sagen, ja, ich habe mir das genau angeguckt und das ist irgendwie so und so läuft das ab und so wäre das, wenn das im Situation Room wäre, aber ich finde irgendwie, da kommt so nicht so viel bei rum, wo man jetzt am Ende denkt, aha, daran liegt es eigentlich. Zum Beispiel ein anderer Film, den es gab, der so ähnlich ist, auf eine Art, ist Shin Godzilla, dieser Godzilla-Film, wo wir auch merken, dass auf einmal so an die Bürokratie, die japanische Bürokratie, es nicht hinbekommt, etwas gegen dieses Monster zu tun. Und der ist aber noch zerdehnter. Also sitzt man wirklich ewig in diesen Sitzungen und hat das Gefühl, es kommt irgendwie gar nicht, kommen die da irgendwie mal so zu Rande, irgendwie was zu machen. Und da versteht man so richtig, wie funktionieren eigentlich so diese Prozesse? Warum klappt das nicht so richtig? Und ich glaube, so ein richtig starker Film, den Abgesang der Vormachtstellung der USA oder so, da hätte man in diesen Prozessen irgendwie so auch sehen können, was läuft eigentlich schief. Also ich stelle mir irgendwie so ein Film, wo ich an den Prozessen quasi erkenne, warum überhaupt dieser Angriff passiert, ja, also wo man sich so ein bisschen größeren künstlerischen Gestus noch irgendwie zutraut, irgendwas noch Radikaleres macht, als am Ende hat man so ein Trolley-Problem-Ding da und also fast ist diese philosophische Ebene, das auf so eine Entscheidung runterzubrechen, fast so ein einfacher Ausweg. Also man hat die Hälfte des Films ist quasi, oder 80% des Films sind recht realistische Aufstaffierungen. Und das Letzte ist so ein bisschen dann das, was man mitnehmen soll, wenn man den gesehen hat, um das dann zu diskutieren. Aber so die richtige Analyse der politischen Vormachtstellung der USA und der Gefahr von Atomkraft, die passiert in diesem Film nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist ein Unterhaltungsfilm. Aber gut, wir sind bei Katz, wir interpretieren hier mega viel rein, jeden Film, den wir gucken. Also auch in den. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass sich das widerspricht. Lass mich das so ein bisschen konkretisieren. Ich meinte ja auch schon am Anfang, ihr ist es wahnsinnig wichtig. Also ich habe den Eindruck, ihr ist es wahnsinnig wichtig. Sie hat da wahnsinnig viel Zeit investiert. Man hat auch, also auch anhand dessen, wie dieses atomare Playbook halt immer rumgereicht wird, man hat das Gefühl, sie hat Zugriff auf dieses Buch, ja, auf das vielleicht sonst niemand Zugriff hat oder auf das es schwer war, Zugriff zu bekommen. Also sie weiß, wie diese Prozesse ablaufen sollen und ihr ist es wichtig, Wahrheit zu vermitteln. Also wie gesagt, das ist für mich irgendwie ein wichtiger Satz auch aus den Interviews, dass sie halt eben schon meint, sie vermittelt damit Wahrheit. Ich würde aber mit Rückgriff auf das, was wir am Anfang gesagt haben, halt so ein bisschen sagen, naja, aber es ist es halt am Ende nicht. Also wir sind hier mit einer Extremsituation konfrontiert und in dieser Situation funktioniert es gut, weil man uns halt auf so einer plakativen Ebene einfach zeigen kann, Verlässlichkeit gibt es hier nicht. Ja, also Systeme scheitern und Systeme scheitern jeden Tag und auch ein Apparat, der so riesengroß ist wie die USA, ist halt am Ende gebunden an eine Telefonleitung, die man zu Moskau aufbauen kann, ist am Ende darauf gebunden, dass diese drei Soldaten, die dafür verantwortlich sind, die Rakete abzuschießen, dann halt wirklich keinen Fehler gemacht haben, dass man in der Wartung keinen Fehler gemacht hat und so. Aber ich würde, wie du richtig sagst, auch sagen, sie dringt letztendlich. Und vielleicht auch, weil es diesem Füller-Charakter geschuldet ist, sie dringt letztendlich nicht wirklich in diese Systeme ein. Und ich frage mich, ob sie überhaupt die Möglichkeit hat, in diese Systeme tatsächlich einzudringen, ne? Oder ob sie nicht zwangsläufig hier auch auf einer oberflächlichen Ebene bleiben muss, weil sie es halt eben auch nicht so genau weiß, wie es dann eben abläuft. Und für mich funktioniert der Film besser, wenn ich mich nicht daran festhalte. An dieser Vorstellung von, das ist die Wahrheit und oh mein Gott, deshalb ist es so schrecklich. Und weil halt eben diese Systeme versagen, sondern, und das ist ja auch das, worauf sie uns eigentlich hinweisen will, nee, es ist schrecklich, weil wir den Fehler als Menschheit gemacht haben irgendwie, dass wir halt zugelassen haben, dass wir uns selbst zerstören können. Und ich glaube, darin liegen eigentlich die interessanteren Fragen und auch die wesentlich paradoxeren und komplexeren Fragen, weil es stößt uns dann auf das ganze Thema Abschreckung so in der Geopolitik, ja, also die Idee von, also das bekannte Abschreckungsparadox, es funktioniert letztendlich alles auf der Basis von Vertrauen, ja, also im Guten wie im Schlechten. Ich vertraue meinem Gegenüber, dass es seine Drohungen schon wahr macht und gleichzeitig vertraue ich darauf, dass es sie in der Realität aber nie wahr machen wird. Also das sind ja tatsächlich so paradoxe Abläufe, die da ablaufen, ja, also man baut eben einen atomaren Schutzschirm auf, damit man ihn niemals einsetzen wird. Und man geht auch davon aus, dass man ihn niemals einsetzen wird. Warum? Weil das Gegenüber weiß, dass man diesen Schutzschirm hat, weil das Gegenüber weiß, dass es für es selber auch Selbstmord sein würde. Und das sind die Verlässlichkeiten, auf die man da am Ende gestoßen wird. Und was ja, finde ich, auch in dieser Szene, die ich erst so ein bisschen befremdlich fand, zwischen dem russischen Botschafter und diesem Sicherheitsberater ja dann auch so ein bisschen ausgehandelt wird. Ja, am Ende läuft es dann irgendwie hinaus, sie sitzen am Telefon und ist so, ja, vertraust du mir? Ja, ich verspreche dir, also wir schicken auf jeden Fall keine Raketen und so. Ja, aber kann ich dir da glauben? Ja, ja, du kannst mir auf jeden Fall glauben. Ich verspreche dir das auf jeden Fall. Und also da wird Geopolitik halt runtergebrochen auf so ein sehr simples Paradox, was aber in der Realität tatsächlich so existiert. Also die Verlässlichkeit auf Abschreckungsmechanismen, die auf der anderen Seite eben auch ein konstantes Hochrüsten begünstigen natürlich. Und wahrscheinlich steckt dahinter die interessantere Frage, aber es ist eben auch eine Frage, die wesentlich komplexer zu beantworten ist und die wesentlich mehr Paradoxien aufweist, ja, als halt eben das, was sie uns in diesen technischen Abläufen präsentiert. Und ich glaube, deshalb scheitert sie in Anführungsstrichen vielleicht auch am Ende so ein bisschen daran, diese politische Ebene tatsächlich zu erfassen. Weil der letzte Teil ist eindeutig der schwächste Teil, wenn es halt eben um die Frage geht, in einem größeren Kontext, nicht nur, wie können wir damit operationell umgehen, wie können wir damit militärisch umgehen, sondern was heißt das eigentlich über unser Verhältnis zwischen Staaten, was heißt das über die internationalen Beziehungen, die wir aufgebaut haben, diese Abschreckungsverhältnisse und wie spiegelt sich das dann in unseren alltäglichen politischen Entscheidungen irgendwie wieder? Sind das Selbstverständlichkeiten, die wir noch hinterfragen oder eben nicht? Können wir sie überhaupt hinterfragen oder befinden wir uns da zwangsläufig immer wieder in so einer Spirale der Abschreckung und Gegenabschreckung, Abschreckung und Gegenabschreckung und kommen da eigentlich nicht mehr raus. Und ich frage mich zum Ende zum Beispiel auch, also Idris Elba sagt ja dann auch nochmal, das ist das House of Dynamite, das wir gebaut haben. Und ich frage mich so ein bisschen, ob Bigelow überhaupt bewusst ist, dass dieses House of Dynamite ja vor allem die USA sind. Also der Erstschlag ist problematisch für dieses Land, aber die Apokalypse, die große Katastrophe, die Menschheitskatastrophe, der atomare Holocaust etc. tritt dadurch ein, dass die USA darauf reagieren. Dass sie halt eben in bestimmten Mechanismen arbeiten, dass eben, wenn du angegriffen wirst, du darauf reagierst, dass du es nicht einfach sein lässt. Und da laufen dann halt eigentlich diese ganzen Mechanismen durch, die aus meiner Sicht interessanter eigentlich sind, sie politisch zu durchdenken. So, weil ist das tatsächlich muss das die Logik sein? Ist das der richtige Schluss? Und steuert uns das dann zwangsläufig auf die Katastrophe zu? Und wenn man das weiß, müsste man dann nicht eigentlich auch andere Entscheidungen treffen? Also selbst wenn Chicago und 10 Millionen Menschen sterben, ist es dann die rational richtige Entscheidung zu sagen, ja, und deshalb müssen wir antworten, deshalb müssen wir Moskau angreifen, deshalb müssen wir Pyongyang irgendwie dem Erdboden gleich machen, wenn man genau weiß, was folgt. Ja, und das ist, finde ich, was, darüber kann man wahnsinnig lange nachdenken, aber davor scheut sie sich, finde ich, auch so ein bisschen, weil sie halt so nah dranhängt an diesen technischen Abläufen. Und da würde ich auch sagen, also da gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall auch eine Schwäche. Also sie traut sich da, finde ich, weniger zu. Und auch so im Kontext Donald Trump und Co., ich finde es schon auch ein bisschen auffällig, dass es dann am Ende halt Idris Elba ist. Also dass man sich zum Beispiel nicht zutraut, die Frage zu stellen, macht es einen Unterschied, ob da Idris Elba sitzt oder ob da halt ein Donald Trump sitzt, wenn es um diese Entscheidungsabläufe geht? Wenn es sich tatsächlich am Ende auf dieses Individuum hinausläuft, so, ist es nicht die politische Frage, die wir eigentlich stellen müssen, so, welchen politischen Akteuren kann man vertrauen oder kann man ihnen dort einfach nicht vertrauen, gänzlich nicht. Und ich finde, da sind auch ihre politischen Antworten zum Teil so ein bisschen plump, ja, also wir haben ja auch diese Szene beim Basketballspiel, wo halt irgendwie der eine Sicherheitsmitarbeiter dann zu dem Dude mit den Atomkoffern, mit dem Atomkoffer mit dem Knopf drin sagt, irgendwie so, ja, am Ende sind es doch einfach alles nur narzisstische Schweine, diese Präsidenten, irgendwie so, denen geht es nur um sich selbst. Und da finde ich auch, das ist doch keine politische Analyse, so. Ich werde doch nicht nur Präsident, weil ich Präsident sein will. Es geht doch am Ende auch um politische Macht, um Entscheidungen, darum, die Welt zu gestalten und so. Und das bleibt halt so ein bisschen blank, finde ich, in dem Film.
Ja, was auf jeden Fall so ein bisschen natürlich rauskommt, ich meine, in den USA sind ja gerade diese No-Kings-Demonstrationen tatsächlich, ne, also wo es quasi ja darum geht zu kritisieren, dass Donald Trump immer mehr Macht um sich versammelt, dass immer mehr Institutionen irgendwie gebogen werden, um ihm eine alleinige Entscheidungsmacht irgendwie zuzusprechen, dass er sowieso alles Mögliche per Dekret nur noch gemacht wird und gar nicht, dass man durch die ganzen Institutionen geht und so. Und das ist ja auch so ein bisschen, ja, so das ironische Ende, das wir hier sehen. Also wir haben diese ganzen Prozesse eigentlich und am Ende muss es halt der charismatische Typ machen, der eigentlich keine Ahnung richtig hat, was passiert irgendwie so. Ne? Und wenn man das so sieht, dann fragt man sich einerseits natürlich, okay, einerseits muss man sagen, wahrscheinlich muss Politik auf irgendeine Art funktionieren oder müssen Entscheidungsprozesse auf irgendeine Art funktionieren, dass es am Ende halt dann doch jemand entscheiden muss tatsächlich, also gerade unter Zeitdruck, das kann man sicherlich auf viele Sachen beziehen. Und andererseits stellt es natürlich die Absurdität dieser ganzen Struktur in Frage, die wir haben. Also wir sagen einerseits, wir leben irgendwie in Demokratien, dann haben wir durch diese ganzen Institutionen ja auch diese Checks and Balances, dass wir immer so versuchen, dass sie sich ja auch gegenseitig in Schach halten, damit nicht eine Institution so mächtig werden kann, auch mit der Gewaltenteilung und sowas, dass sie irgendwie über alle entscheiden kann. Und trotzdem kritisiert der Film, dass ja irgendwie, dass da dann nicht so richtig was rauskommt, ne? Und ich finde, sie stellt sich hier nicht so ganz auf eine Seite und sagt irgendwie, der Präsident müsste viel früher irgendwie ein Machturteil sprechen oder sowas oder wir brauchen ihn gar nicht. Aber ich würde sagen, eigentlich ist das natürlich eine Frage. So, wie weit ist es hier mit dieser Herrschaftskritik eigentlich her in diesem Film? Das Szenario ist halt so absurd, dass es besonders zutage tritt. Aber so funktioniert Politik ja auch an sich. Also, dass du die ganzen Beratergremien hast und so und am Ende hast du irgendwie eine Person, die das entscheiden muss. Oder wie du das vielleicht am Anfang auch gesagt hast, wir können sagen, das eine ist so die tatsächliche vielleicht politische Sphäre, in der Entscheidungen getroffen werden müssen. Das andere ist vielleicht so ein bisschen die bürokratische Sphäre, ne? Das ist die Verwaltung und Politik, dieser Unterschied. Das war ja was wir zu Corona auch ganz stark gesehen haben, ne? Dass es immer so die Wissenschaft zum Beispiel gibt, die sagt, es muss so und so gemacht werden, man muss die Politik das am Ende so entscheiden. Das ist sicherlich drin in diesem Film, aber es ist in diesen, für mich, in diesen Einzelteilen, wie diese Informationen wandeln, zu sehr auf so einen Pseudorealismus irgendwie abgestellt, dass wir, dass sie hat so Spaß daran zu zeigen, wie wäre es wirklich. Und als Politik-Nerds kann man dann, und vor allem, wenn man US-Politik-Nerd ist, kann man sich dann genau angucken, ach ja, das Pentagon macht jetzt das und darum sagt der Typ das und der ist natürlich mit dem zusammengeschaltet. Das ist irgendwie spaßig, während man das anschaut. Aber da fehlt irgendwie so eine analytische Ebene drin. Ich glaube, gerade in diesen verschiedenen Interaktionen, die wir da sehen, hätte man noch mehr eigentlich erzählen können über das eigentliche Problem. Und sie spart ja dann trotzdem auch viel aus. Also da hat ja niemand einen cholerischen Anfall mal oder sowas, ne, in dieser Situation. Ja. Wir haben eigentlich nur Hyperprofessionalität und dann so emotionale Ergriffenheit eigentlich. So, und jeder hat eine Familie. Und das ist eigentlich so der Modus, unter dem sie operiert und halt auch diese riesige Bürokratie, die ja ein Filmset ist, irgendwie auffährt. Und das ist ja so ein bisschen dünn irgendwie am Ende.
Ja, finde ich auch. Vor allem, weil auch viele so Fragen auf dieser menschlichen Ebene nicht so richtig beantwortet werden. Also ich finde, es gibt im ersten Teil zum Beispiel diese Szene, wo dann die Chefin da von dem Haushalt irgendwie sagt so zu ihrem Kollegen, ja, hol mal unsere Handys, so damit wir unsere Liebsten wenigstens erreichen können. Und wir haben 10 Minuten vorher eine ihrer Untergebenen, die fragt so, kann ich kurz mein Handy holen? Und die Antwort ist nee, so, du bist jetzt hier, ja, also bis du halt irgendwie tot bist, bis die Bombe auch hier einschlägt, hast du keine Möglichkeit, deine Familie etc. Irgendwie zu erreichen und so. Und da,
okay, das ist
da, da stecken, finde ich, aber also vielleicht muss man da genauer hingucken, aber ich finde auch, diese menschlichen Abgründe, die sich da auftun, werden nicht so richtig aufgemacht. Und genau so das mit der Frage von, ist es technisches oder ist es menschliches Versagen? Und ich finde, uns wird hier die ganze Zeit so vorgespielt, am Ende sind es irgendwie technische Abläufe, die nicht funktionieren. Ja, also die Satellitenerfassung funktioniert halt nicht. Deshalb weiß niemand, wo diese Bombe abgeschossen wurde, was ein Problem ist, weil wie soll man jetzt darauf reagieren? Man muss jetzt irgendwie alle platt machen, ja? Also man weiß nicht mal, wer der Schuldige ist. Dann funktionieren diese Raketen nicht, die das Ding abfangen sollen und so weiter und so fort. Aber wir wissen in diesem ganzen Prozess ja auch nicht, ja, aber machen die Soldaten an dem Ort da jetzt gerade alles richtig oder ist es vielleicht auch menschliches Versagen, ja? Also hat da vielleicht jemand einfach in dem Moment nicht aufgepasst und was bedeutet das dann eigentlich? Und der Film verweist immer an ein paar Stellen so ein bisschen darauf, aber ich finde, das sind alles Fragen, die so ein bisschen offen bleiben auch. Genauso wie, also klar ist der Präsident am Ende irgendwie überfordert mit der Gesamtsituation, aber auch da, und das ist dann halt eben die Frage von, ist es realistisch oder nicht so, aber ich meine, er sieht dieses Buch ja auch nicht zum ersten Mal, also ist ihm die Tragweite bewusst oder nicht seines eigenen Handelns, ja, also das, also ich finde, es bleibt vieles, wie du richtig gesagt hast, einfach offen auch an menschlichen Tiefen, die da letztendlich drinstecken, wenn man mit so einer Extremsituation konfrontiert ist. Wir sehen auch viele Menschen, die dann irgendwie so aus dem Weißen Haus wegrennen, die sind alle schon in Bewegung. Wir haben auch mal Momente, wo irgendwie, also die junge Frau, die dann auch da versucht rumzufragen, die irgendwie für den Press Corps arbeitet oder so, was ist hier eigentlich los? Und neben ihr wird irgendwie ihr Chef evakuiert oder so, der sagt zu ihr aber auch kein Wort, ja, also der lässt sie auch einfach überlässt sie auch einfach ihrem Schicksal oder so. Und ich finde, das hätte man stärker ausbreiten können. So, da wäre mehr möglich gewesen in diesem Spektrum an Charakteren, das sie hat, uns halt auch diese Abgründe zu zeigen. Weil wie du richtig sagst, also dass da niemand ausrastet, kann man sich schwer vorstellen. Also überhaupt die Frage von, Und das stößt uns vielleicht auch wieder so ein bisschen zurück auf so Filme wie Zero Dark Thirty und so, ja? Also in so einer Extremsituation können wir uns darauf verlassen, dass die Akteure dort rational handeln noch? Ist das tatsächlich so, ja? Also sind sie so eingespannt in diesem System, sind die so professionalisiert, dass die nicht einfach alle ihr Telefon in die Ecke schmeißen und selber wegrennen? Mhm. Und das sind so Fragen, die,
stimmt,
finde
ich,
bleiben
offen. Das wäre das Thema
offen,
der Hybris so. Eigentlich. Genau, dann würde man so, hätte man so einen Film, der so ein bisschen sagt, ja, das sind alles Menschen, die Hybris und so, lässt dann die Systeme scheitern. Man kann natürlich, stimmt, auch ein Argument dafür machen, dass es ja alles irgendwie so gut funktioniert und dass trotzdem dann, also dass wir selbst aus der systemischen Ebene nicht hinkriegen, irgendwie was dagegen zu machen. Mhm. Das ist dann quasi dieser abschreckende Gedanke des Films, dass wir sagen, na, wir haben das alles und alle sind super professionell eigentlich, bis auf so ein paar Anrufe nach draußen irgendwie, um die Liebsten zu retten. Und trotzdem irgendwie kommt dieser Schlag. Das könnte man dem Film quasi auch so in dem Sinne positiv auslegen, ja, wenn man es auf der Ebene betrachtet, ja. Kommt drauf an, wie man drauf schaut.
Ja, genau, es kommt so ein bisschen drauf an, wie man drauf schaut. Und mir ist jetzt auch aufgefallen, ich habe den Film dann zweimal geschaut, das ist ja dann auch die Chance, die sich bietet, wenn man halt eben Netflix zur Verfügung hat. Und nachdem ich dann so ein bisschen drauf eingestellt war, habe ich mir so meine Teile rausgesucht, die ich dann interessant fand, die mich vielleicht am Anfang auch eher so ein bisschen verwirrt haben. Wie zum Beispiel dieses Gespräch zwischen Moskau und den USA, was irgendwie, ja, es wirkt so ein bisschen inszeniert, ne? Also es hat auch so einen leichten Klischee-Charakter, dann den Russen da zu sehen an seinem Tisch irgendwie mit seinem russischen Akzent und andere wichtige Männer stehen in dem dunkel getiefelten Raum um ihm rum. Mhm. Ja, man hat sofort den roten Platz irgendwie vor Augen und so. Auch die Frage, ob das dann bei denen tatsächlich so aussieht. Und da kann man sich dann halt was rausziehen, wenn man will. Ich frage mich halt, ob es immer angelegt ist von ihr so, ob sie das tatsächlich mit beabsichtigt, ob manche Sachen vielleicht auch so ein bisschen zufällig dann entstehen, weil es an anderen Stellen einfach, finde ich, überraschend plump ist. Also ich finde auch den Hinweis, also dass uns Idris Elba zum Beispiel am Ende nochmal erklärt, ja, das ist House of Dynamite, wir haben Atomwaffen gebaut, das ist
da
irgendwie
ist
ein
witzig,
Problem.
Dass er sagt, ich habe das, also der, dass er sagt, ich habe das mal in einem Podcast gehört. Das finde ich eigentlich, das ist einer der entlarvenden Momente vielleicht, ne, also wo sie wirklich so das nochmal ausstellt, das ist halt irgendein Typ, charismatischer Typ, der Mehrheiten irgendwie hinter sich versammeln kann, der hier sitzt und das Schicksal der Welt hängt jetzt daran, auch was an Podcasts halt erzählt wird, ne, was Leute, weil Leute da auch quasi da nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne haben, ein Buch zu lesen, hat der Präsident halt alles, was er darüber weiß, so ungefähr mal in einem Podcast gehört. Das fand ich ganz witzig.
Genau, das finde ich auch ganz, das finde ich auch ganz lustig, aber ich finde halt zum Beispiel, es reicht auch nicht, einen amerikanischen Präsidenten nur als Narzissten zu beschreiben. Also die Menschen wären Präsidenten und sie haben eine ganze Karriere damit verbunden. Sie bringen erhebliche Opfer, um dieser Karriere nachzugehen, persönliche wie politische, um am Ende Entscheidungen zu treffen. Und dieses Zurückziehen aus den Entscheidungsapparat und zu sagen, ich bin jetzt einfach damit überfordert, ja, ist irgendwie menschlich natürlich, aber es ist die einzige Reaktion, also läuft es darauf am Ende zwangsläufig hinaus, dass auch der Präsident nur so ein Würstchen ist, was mit der Situation überfordert ist, also wie hätte vielleicht ein handlungsstärkerer Präsident darauf reagiert, müssen wir nicht davon ausgehen, dass diese Akteure handlungsstärker sind auch so, weil sie treffen halt die ganze Zeit Entscheidungen, die Millionen Menschen beeinflussen und ja zum Teil auch extrem brutale, weltverändernde Entscheidungen, ja, also die Entscheidung, den Iran zu überfliegen und dort Havoc anzurichten, ist ja eine große Entscheidung, ja, also mit der man auch nicht einfach so spielt, weil man genau weiß, dass da eine regionale Ordnung und so dran hängt. Und was ich am Ende aber vielleicht so ein bisschen am fraglichsten finde, ist so, dass sie ja auch in Interviews sagt, also sie möchte eine Diskussion irgendwie über die atomare Katastrophe anstoßen und uns auch so ein bisschen dahin zurückstoßen irgendwie, dass wir diese Diskussion wieder führen, die wir vielleicht noch hatten so im Auslauf des Kalten Krieges und so, aber letztendlich uns nichts an die Hand gibt, um diese Diskussion irgendwie zu führen. Also sie zeigt uns einfach nur, wie furchtbar es irgendwie sein könnte. Und sie sagt uns auch, wir hatten mal die Entscheidung, dass wir das als Menschheit nicht wollen. Aber auch das stimmt ja nicht so richtig. Also ja, man hat Atomwaffensperrverträge geschlossen, man hat die Produktion heruntergefahren und hat sich daran gesetzt, irgendwie langsam zu reduzieren. Aber es ist ja naiv, die Vorstellung, irgendein Land der Welt würde seine atomaren Fähigkeiten jemals wieder aufgeben. Das wird einfach nicht passieren. Und genauso stellt sich für uns als Gesellschaft halt immer die Frage, ja, wir sollten das als großes Thema diskutieren. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, das so überfordernd ist und auch so drastisch und unmittelbar, also wenn man sich vorstellt, also wenn man sich einfach mal die historischen Schritte anschaut, also es gab halt ein paar Mal diese Situation, dass es fast dazu gekommen ist und dann waren es halt eben auch Einzelpersonen, die entschieden haben, nee, wir antworten darauf jetzt nicht und am Ende hatte man Glück. Das wird ja in diesem Film auch so ein bisschen angerissen. Das war eben nicht die Bombe, die kommt. Aber wenn wir uns damit auseinandersetzen, dass das eigentlich eine Realität ist, in der wir auch seit dem ersten, auch seit dem Kalten Krieg konstant leben, ja, also in dieser konstanten Bedrohung und an dieser Bedrohungslage hat sich nichts geändert. Ja, es reicht vielleicht am Ende der eine, wird ja im Film auch genannt, der eine U-Boot-Offizier, ja, der halt irgendwie Stress mit seiner Frau hat und deshalb eine Atombombe startet oder so, dann ist das eine Unmittelbarkeit, die uns im politischen Alltag komplett überfordert und auch uns als Individuum komplett überfordert. Also würde ich mir den ganzen Tag darüber Gedanken machen, dass es morgen vorbei sein könnte, man würde nur noch schreiend durch die Gegend laufen. Und ich finde auch mit diesen Verdrängungsmechanismen geht sie halt nicht um. Wir verdrängen dieses das konstant und zwar politisch wie gesellschaftlich wie individuell, dass wir die Fähigkeit haben, uns innerhalb von Sekunden, Minuten vielleicht, gegenseitig alle auszulöschen. Und dass es halt eben am Ende auf politische Entscheidungen hinausläuft, um uns alle auszulöschen und nicht auf technische. Und ich finde, da dringt sie nicht so richtig zu durch, ja, dass wir halt eben damit umgehen müssen irgendwie und dass das Umgehen damit halt eben auch extrem schwierig ist. Und wir sehen ja auch im politischen Alltag, wie stark Verdrängungsprozesse konstant wirken. Und das ist sicherlich problematisch, aber es ermöglicht uns als Gesellschaft halt auch weiterzumachen. In gewisser Weise, ja, und halt nicht einfach nur alle den ganzen Tag im Atombunker zu hocken.
Ja, das ist ganz interessant. Das ist ja bei Gewalt auch immer so ein Thema, dass jede Gesellschaft sich selbst als unglaublich gewaltfrei eigentlich so sieht und imaginiert. Also die Gewalt, die in der Gesellschaft herrscht, so ein bisschen ausblendet und dann immer so in der Vergangenheit dann aber so die Gewalt irgendwie erkennt und dann da drauf mit dem Finger zeigt und sagt, das war irgendwie besonders schlimm. Also auch jede Generation immer so ein bisschen so sich definiert über die Nicht-Gewalt, die sie sich antut, im Gegensatz zur so vorigen Generation. Das ist ja auch so ein gesellschaftlicher Verdrängungsprozess, der vielleicht sogar hier auch so ein bisschen durchkommt tatsächlich, ne, mit Gettysburg und also wenn wir da sagen, das sind quasi die historischen Kriege, das ist Gettysburg und das andere, die Natur, ne, da kommen wir auch eigentlich her, so ist das ein Urzustand, hast du ja schon mal so ein bisschen gesagt tatsächlich. Und ich finde dieses Verdrängungsthema, es kommt schon im Schauspiel hier doch durch, also dass wirklich es immer diesen Punkt gibt, wo das so snappt. Und die Leute erstmal, also in so verschiedenen Stadien, also jeder Schauspieler hat selber sein eigenes, so DEFCON, hier hat man das Gefühl, so dass die erstmal so merken, es ist irgendwas, womit wir uns beschäftigen müssen. Also erstmal kommen die da rein und sind so, ja, weiß ich gar nicht, was ist hier los, wie ist das Essen und so weiter. Und dann, ah, okay, hier ist Beschäftigungsbedarf so ungefähr. Es gibt diese Rakete. Dann ist es so, ah, nee, die Rakete ist nicht nur einfach irgendwo, sondern die fliegt auf die USA zu. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier absprechen miteinander, was wir machen und wie wir darauf reagieren. Dann ist die nächste Sache so, okay, die wird höchstwahrscheinlich einschlagen. Das heißt, wen kenne ich in Chicago und wen kenne ich auch, das finde ich auch nicht schlecht gemacht in dem Film, dass es nicht nur um Chicago geht, sondern ja auch so die Frage, was ist hier mit Washington? Also ihr müsst jetzt quasi aus allen Städten eigentlich raus, weil das sind die Angriffspunkte quasi, so die es gibt. Und dann so eine tatsächliche, so eine Aufgabe dessen, dass man dann vor die Tür geht, dass man anfängt zu weinen, dass man dann irgendwie versucht, jemanden ja noch zu warnen. Und dass dann quasi noch so ein neuer existenzieller Grusel reinkommt, dass man den Leuten gar nichts sagen kann. Also es ist eine saukitschige Szene hier, als dieser, ich glaube Secretary of Defense oder wer er ist, da seine Tochter irgendwie anruft. Und gleichzeitig hat die irgendwas, finde ich, philosophisch Interessantes, das quasi, oder psychologisch wenigstens, man kann dann gar nichts mehr sagen. Also die wollen ja eigentlich anrufen und sagen, ey, da ist jetzt irgendwie die Atombombe, aber du willst ja jemanden, von dem du weißt, dass er irgendwie in 3 Minuten sterben wird, das quasi nicht sagen, sondern willst irgendwie noch so sagen, so dieser kurze Moment, das muss jetzt noch ein lebenswertes Leben irgendwie sein. Und deswegen sage ich nichts, aber wir haben noch mal gesprochen so ungefähr. Ich habe gehört, du gehst gerade mit deinem Freund raus, bevor du ausgelöscht wirst. Da ist irgendwie tatsächlich so eine Poesie drin, die sie irgendwie versucht zu finden und die daran liegt, dass das so ein seltsam abstrakter Schrecken ist, diese Bombe. Und das ist natürlich etwas, das spiegelt auch an sich natürlich so die menschliche Existenz. Also wir müssen ja zum Beispiel alle sterben, die wir gerade leben. Das passiert ja tatsächlich irgendwann. Ja. Also das, was wir uns in dieser Auslöschung ausmalen, ist ja tatsächlich etwas, was passiert und dessen man ja auch manchmal gewahr wird. Aber dass das tatsächlich auch auf so einer menschlichen, kriegerischen Ebene tatsächlich passieren kann, das blüht den Leuten halt tatsächlich irgendwann. Und das ist tatsächlich so eine Art existenzieller Grusel. Und das ist schon was, finde ich, was in diesem Film rüberkommt und was, glaube ich, in jedem Atomfilm immer irgendwie passiert. Und was ja auch so komisch ist, also du hast es ja gerade gesagt, wir haben diese Gefahr tatsächlich. Und der Film zeigt uns ja nochmal, wir haben diese Gefahr auch eventuell schnell. Also es ist nicht mal so, dass wir das vielleicht erfahren würden überhaupt, dass das passiert. Wir würden einfach jetzt ausgelöscht werden, weil vor 40 Minuten ist irgendwas in den USA passiert und dann gab es einen Rückschlag und dann sind wir schon irgendwie so draufgegangen quasi. Das ist auf jeden Fall ein Grusel, den der Film schon schafft, so ein bisschen tatsächlich auszulösen. Und es spiegelt sich ein bisschen mit der Klimakrise, finde ich übrigens auch. Also ich habe ja gerade gesagt, wir alle sind natürlich sterblich, aber da haben wir ja auch diese totale Zerstörungsmöglichkeit, die so unvorstellbar ist irgendwie tatsächlich. Nur die ist so weit weg noch und diese atomare Bedrohung ist so potenziell halt eben da. Ja.
Genau, und man würde halt aber immer sagen, also auch wenn es Leute weiterhin auf Twitter und Co. versuchen, halt Menschen, die davon nicht überzeugt sind, davon zu überzeugen, ja, aber wir sind ja eigentlich an dem Punkt, wo wir auch mit Blick auf die Klimakatastrophe genauso wie den atomaren Krieg sagen würden, es besteht kein Mangel an Wissen. Also die Politik scheitert nicht daran, dass sie es nicht weiß. Und wir als Einzelne auch nicht. Und die weiterreichende Frage ist ja dann aber, woran scheitern wir halt eben dann? Also sind es Verdrängungsmechanismen?
Das ist auch eine Parallele. Abrüstung und Klimamaßnahmen. Sorry, dass ich da reingritte, aber das ist auch eigentlich eine Parallele daran, dass alle das eigentlich parallel machen müssen, sonst funktioniert das nicht so richtig in dem System, in dem wir leben. Das ist
genau. Und es stößt uns dann halt auch wieder zurück auf halt Abschreckungsmechanismen und so. Ne? Und es stößt uns zurück auf die Frage, können wir einander vertrauen? Wie schaffen wir überhaupt auf einer politischen Handlungsebene, wo es um die Sicherheit von Staaten und ganzen Gesellschaften geht, sowas, was dann auf so einer individuellen Ebene Vertrauen schafft? Ja, das rote Telefon zwischen Moskau und den USA oder so, wo man sich dann nochmal versichern kann. Nee, auf keinen Fall. Ja, also wir sehen das genauso wie ihr. Wir glauben weiter an die Bedrohung. Aber wir fragen uns das in der Realität ja spätestens seit dem Ukraine-Krieg auch konstant. Ja, also glaubt unser Gegenüber in diesem Konflikt überhaupt noch an diese Bedrohung? Ja, also ist es tatsächlich eine menschliche Regel, die über allem steht? Ja, die Atomwaffe kommt nie zum Einsatz und darauf können wir uns verlassen oder halt eben nicht und wahrscheinlich halt nicht. So, ne? Also auch wenn wir uns das wünschen würden und auch wenn es uns allen so logisch ist. Aber am Ende ist es im Zweifelsfall halt eben auch ein politisches Mittel. Also und insofern finde ich auch, steckt da viel drin, wenn man von die Diskussion von da aus weiterführen kann. Aber sie wird halt eben, wie du richtig sagst, auch hochkomplex, weil die Frage halt eben ist, können wir uns gegenseitig überhaupt vermitteln, was das bedeutet? Was ich ja auch schon meinte mit wenn wir uns dieser katastrophalen Bedrohung tatsächlich bewusst werden würden und sie konstant im Hinterkopf haben würden, würden wir wahrscheinlich gar nicht mehr zur Handlung in der Lage sein, ja, weil wir nur noch damit beschäftigt werden, uns zu fragen, oh Gott, ja, es könnte jede Sekunde soweit sein oder auch, was sind die Mechanismen dahinter, also kommen wir dann überhaupt noch in einen politischen Handlungsraum oder zerbröselt dann unsere Gesellschaft, ja, weil wir uns alle eben, wie halt manche von den Charakteren auch, auf uns selbst besinnen, auf unsere Familie, so flieh so schnell wie möglich, hau ab, und ich glaube, das sind einfach immer wieder so Prozesse, die sich irgendwie gegenüberstehen. Verdrängung und Bewusstmachen. Wir haben das bei der Klimakrise ja auch. Also dieses, auf der einen Seite wollen wir das alles wissen und wir wollen das alle annehmen, dass es eine große Bedrohung ist und wir gemeinschaftlich, politisch, auf nationaler Ebene, auf internationaler Ebene dagegen etwas tun. Auf der anderen Ebene bringt es aber Menschen halt eben auch in die Resignation. Also es bringt Menschen dazu, zu fragen, was ihr Leben auf diesem Planeten überhaupt noch bedeutet, ob es für ihre Kinder noch eine Zukunft geben wird, ob sie überhaupt Kinder bekommen sollten, ob es überhaupt noch Sinn macht, sich mit irgendwas für irgendetwas zu engagieren, wenn man schon weiß, ja, in 10, 20, 30 Jahren ist es vorbei oder auch in 150 Jahren. Also, und das ist eine komplexe Frage, die man sowohl individuell als auch politisch irgendwie jeden Tag beantworten muss angesichts existenzieller Fragen. Und die Antworten sind oft unbefriedigend. So. Genauso wie dieser Film ja auch ein bisschen unbefriedigend ist. Was ich am Ende übrigens auch sehr lustig finde. Ich habe mir so ein bisschen die Google-Kritiken angeschaut und die meisten Leute sind irgendwie sehr unzufrieden mit diesem Film. Und ich fand es dann auch ganz lustig, dass wenn man
Google-Kritik ist aber auch Gift that keeps on giving. Da weiß man aber gar nicht, an welchem Puls man
ist natürlich genau auch gerade spürt. Ist natürlich auch Quatsch irgendwie, aber ich fand es sehr lustig, dass man, wenn man die Google-Suche House of Dynamite eingibt, dass dann das Erste, was kommt, ist House of Dynamite 2. Ja, weil die Leute irgendwie damit nicht, also auch nicht umgehen können irgendwie. Man wartet darauf, dass diese Bombe einschlägt und dann ist man so, ja, aber wie geht Gesellschaft jetzt weiter? Was bedeutet das für unser aller Leben? Und man bekommt diese Antwort einfach nicht. Und es ist unbefriedigend, aber irgendwie auch folgerichtig, dass sie uns das halt eben nicht gibt und dass es dann natürlich kein House of Dynamite 2 geben wird nach der atomaren Apokalypse.
Ja, ich bin übrigens auch mit dem Gefühl übrigens, weil Leute sagen, dieses offene Ende und so, natürlich ist das extra offen, damit man die verschiedenen Möglichkeiten im Kopf behält. Ich finde aber schon dass er das überhaupt öffnet, also dass er überhaupt diese Codes eingibt, um reagieren zu können, dass das schon so ein bisschen auch zeigt, dass er da eventuell eine Entscheidung hin bereit ist zu treffen, die er vorher eigentlich nicht bereit war zu treffen. Also dass das schon so ein bisschen zeigen soll, so im Angesicht dieses Falls ist ein vermeintlicher Pazifist dann doch irgendwie dazu in der Lage, da eventuell einen Gegenschlag zu machen, und dass das natürlich zeigen soll, wie brüchig das irgendwie alles ist. Ja, ist ein Film, man könnte stundenlang noch drüber reden, weil natürlich durch die verschiedenen Institutionen und diese abstrakte Gefahr und die abstrakt und gleichzeitig so real ist, das ist ja das Komische bei diesen Atomwaffen und dieser Abschreckung und wie wurde das überhaupt gemacht, die Abrüstung und sowas. Also ein Film, der gerade durch seine Leerstellen irgendwie unglaublich zur Diskussion anregt, gleichzeitig schon Schwachstellen hat, und für mich ist tatsächlich die größte, dass ich finde, dass sie sich so ein bisschen in ihrer in ihrer Staatsaufstellung so ein bisschen verliert und da ein bisschen konzisere Beobachtungen hätte machen können. Deswegen würde ich sagen, man muss sie nicht gesehen haben, aber es ist ein sehr interessantes Thema, wie diese Atomschläge im Kino behandelt werden und auch, dass das wieder zurück ist jetzt gerade, wie auch der Film am Anfang postuliert. Ich meine, Donald Trump hat ja auch erst vor kurzem gesagt, wir müssen wieder Atombombentests machen und sowas, ne? Mhm. Also ja, sie ist kritisch dem System gegenüber ein bisschen und wie das an sich funktioniert, aber da hätte man echt noch ein bisschen tiefer gehen können oder ein bisschen dreckiger auch so werden können, finde ich, so ja. In diesem Film. Da wäre echt noch viel drin gewesen, glaube ich, bei einem Regisseur, der irgendwie da wirklich auch, weiß ich nicht, an den auch einen Hass irgendwie auf die USA hat. Und das hätte ich auch gerne gesehen, aber ich finde, kann man schon angucken und dann drüber reden. Mick, muss man House of Dynamite gesehen haben?
Ja, also ich finde vor allem, du hast recht, also der Film ist so ein bisschen steril. Er ist überraschend steril dafür, dass man auf so menschliche Abgründe eigentlich hingestoßen wird. So bleibt er in so einer, finde ich irgendwie auch. Alles ist immer sauber und glatt. Und so. Also man so richtig eindringt, tut man auch nicht stilistisch, finde ich, dann so in diese Abgründe, die du gerade angerissen hast. Ich finde, man sollte den Film sehen, vor allem mit Blick auf das, was du vorhin auch schon gesagt hast, dass er sich ja anschließt an eine Reihe von Filmen, die es lange Zeit in der Form so nicht mehr gab, nämlich den Film über die atomare Krise und über Atomwaffen an sich. Und insofern finde ich auch, es ist halt ein zeitgenössisches Produkt vielleicht aus unserer heutigen Perspektive. Und wir haben ja auch schon gemerkt, man kann darüber jetzt sehr viel diskutieren und sich anhand dessen auch fragen, was hat sich vielleicht verändert, sowohl im Kino mit Blick darauf, als auch in unserer aller Wahrnehmung, weil sich die Gefahrensituation, also wir sind beide Kinder nach dem Kalten Krieg, ja, aus unserer Perspektive spielte das lange Zeit keine Rolle mehr, ohne dass sich die Bedrohung an sich aber minimalisiert hat. Ja, man könnte sogar sagen, die Bedrohung ist größer geworden, weil es halt eben mehr Akteure mit Atomwaffen gibt, ja, anders als eben nur zwei, die sich gegenüberstehen. Und das macht dieser Film ja auch auf. Also, wie sieht das eigentlich aus in einer multipolaren Welt, wo alle möglichen Nationen nach Atomwaffen streben?
Und das Spannende ist, dieser neue personifizierte Faschismus ist so dieses, das gibt es ja bei Umberto Eco auch bei der Beschreibung des Faschismus, dieses einfach Handeln, um zu handeln. Ne? Also, dass das so ein Prinzip ist, schreibt er so. Und das ist was, wo man sagen muss, das gab es natürlich vorher auch schon, aber da, also wie der Film anfängt, ja, irgendwer hat jetzt so ein Ding losgeschickt und wir wissen nicht ganz warum, da würde man heute fast sagen, irgendwie ist das plausibler als noch zum Kalten Krieg, dass einfach irgendwie Pyongyang, warum auch immer, wir wissen es auch nicht so genau, einfach aus Bock vielleicht auch oder weil man irgendwie einen Plan verfolgt, den wir nicht ganz verstehen, da einfach mal eins losschießt, das finde ich ist tatsächlich etwas, was der Film tatsächlich so ein bisschen aufzeigen, was heute vielleicht so ein bisschen anders ist als zum Kalten Krieg noch.
Ja, ja, und ich finde, das spiegelt tatsächlich sehr in so einem zeitgenössischen Blick tatsächlich unsere Realität wider. Eben in einer multipolaren Welt, in einer Welt, in der politische Verlässlichkeiten auf internationaler Ebene verloren gehen. So, sei es halt eben in Form des Ukraine, sei es in Form von Gaza. Also wir werden immer wieder darauf hingestoßen inzwischen, dass Selbstverständlichkeiten, auch Wertvorstellungen etc. sich in der Realität anders ausspielen, in einer Welt, in der es halt eben nicht mehr die zwei Supermächte sind, die gegeneinander ringen, ja, sondern in dem halt mehrere Akteure darauf einwirken, indem es um regionale Hegemonie und so weiter geht. Und insofern würde ich sagen, ja, man kann den Film gut gucken. Also vor allem, weil er bei allem, was wir auch kritisch angesprochen haben, wo wir die Diskussion weitergeführt haben, er lässt sich auch einfach gut gucken. Also es ist ein Film, der zieht einen rein. Man ist von der ersten Minute bis zur letzten dabei, es sind 90 Minuten und danach kann man sich viele große Fragen stellen oder eben auch nicht.
Genau, da gibt es viele egozentrische politische Akteure, außer in den USA, da haben alle Familien und haben alle das Herz am rechten Fleck und sowas.
Die versuchen und das hat uns einfach der Film nur alles auch richtig zu machen.
Nochmal gezeigt, dass, also das läuft schon doch alles.
Sie tun ihr Bestes.
Ja. Genau, läuft alles doch ganz gut ab, selbst wenn dann Städte geopfert werden müssen. Ja, Mick, am Ende ist noch die Möglichkeit, hier etwas zu empfehlen. Irgendwas, was du gesehen oder gelesen hast oder so. Ich kann nochmal darauf hinweisen, dass ich hatte das im Special irgendwie zu Carpenter einmal schon kurz erzählt, dass ich auf der Marx-Herbst-Schule der Rosa-Luxemburg-Stiftung war. Und das war so 3 Tage lang Marx-Lesekreis mit ganz unterschiedlichen Leuten, die irgendwie so der Rosa-Luxemburg-Stiftung der Linken irgendwie so ein bisschen nahestehen. Und das war ganz interessant nochmal über, da ging es nämlich um den Staat bei Marx. Und das ist auch was, was natürlich in diesem Film ja so ein bisschen auch anklingt, quasi so, was für Möglichkeiten hat der Staat eigentlich? Ist der hinderlich oder positiv und so? Und da kann ich nochmal so den Appell rausschicken. Man macht sich ja immer so lustig über so linke Lesekreise und so, aber geht ruhig mal hin. Also es ist dann doch interessant. Ich denke immer, also ich dachte dann so, wenn ich da hingehe, dann sind da so Alt-68er, die einen so vom Pferd erzählen. Und die waren da, aber es waren auch ganz viele junge Leute und da ist ordentlich Bewegung auch drin, habe ich so das Gefühl, so in dieser Szene und in dieser Partei und so. Und es war ganz spannend, da irgendwie diese sehr alten Texte mit älteren und jüngeren Leuten irgendwie so zu diskutieren. Also ich will hier nochmal eine Lanze brechen für den Lesekreis vor Ort und auch den Marx-Lesekreis. Kann man tatsächlich mal machen. Ich habe die Serie, glaube ich, schon mal empfohlen. Die ist so richtig, ja, so klassisches Fernseh-Entertainment eigentlich wie früher. Und der Witz ist aber jetzt, Paradise heißt die Serie, ist so eine Agentenserie. Und die kann man direkt nach House of Dynamite gucken. Wenn ihr House of Dynamite fertig habt und die fahren in diesen Bunker rein, dann schaut ihr Paradise. Ich will immer noch nicht erzählen, was der Twist am Ende der ersten Folge ist, aber das ist ein perfekter Übergang. Also wenn ihr euch fragt, warum hat dieser Bigelow-Film so offen geendet, tut einfach so, als wäre Paradise die Fortführung davon. Eine Wahnsinnsserie, wo sich auch mit ein paar dieser Fragen hier auseinandergesetzt wird, aber tatsächlich auf die twistigste und klassischste Fernsehart, die man so kennt. Das wäre auch noch eine Empfehlung. Hast du irgendwas zu empfehlen?
Ja, ich schließe mal gleich an deinen Lesekreis an. Ich habe vor kurzem ich bin noch dabei, in den letzten Seiten ein Buch gelesen, was ich sehr interessant fand. Ich glaube, es ist neu. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es tatsächlich neu ist. Und zwar, es heißt 300 Männer, Aufstieg und Fall der Deutschland AG von Konstantin Richter. Und es ist ein Buch, das ich von der Kaiserzeit bis Anfang der 2000er Jahre mit den entscheidenden wirtschaftlichen Führungsfiguren und vor allem auch Familien in Deutschland auseinandersetzt. Natürlich durch die komplette Geschichte, ja, also was das Start-up-Zeitalter Kaiserreich quasi, wo diese großen Familienclans zum ersten Mal halt Firmen gründen, seien es die Thyssens, die Siemens, die Krupps und dann ihre Verschränkung mit dem deutschen Staat, die deutsche Vorstellung davon, wie Kapitalismus funktioniert, dann halt eben in der Realität erzählt anhand dieser Figuren, natürlich auch im Nationalsozialismus und danach, wie sich so eine Deutschland AG reformiert, neu aufstellt und diese ganzen Verbindungen auf persönlicher als auch auf politischer Ebene zu sehen, auch zu verstehen, wie funktioniert zum Beispiel zwischen diesen Figuren wie Krupp und seiner Arbeiterschaft dann so Mechanismen, ja? Also warum kommt es in Deutschland eigentlich nicht zu einer Revolution wie in Russland nach Ende des Ersten Weltkriegs? Warum haben deutsche Gewerkschaften eine andere Verbindung vielleicht so unter ihren Unternehmensbossen als in Frankreich oder so? Und das finde ich ist in diesem Buch erstaunlich gut zusammengefasst anhand dieser persönlichen Geschichten mit politischem Tiefgang. Also ich finde es einfach sehr, sehr spannend, das finde ich sehr gut. Das würde ich empfehlen und allen ans Herz legen. Und dann habe ich vor kurzem noch mal einen Film geschaut, den ich mal schon vor langer Zeit geschaut habe, der immer so, finde ich, ein bisschen unter dem Radar läuft, und zwar The Death of Stalin. Den ich weiterhin irgendwie, ich finde ihn sehr amüsant, ich finde es eine sehr gute Satire und vor allem jetzt noch mal im Rewatch dachte ich auch so ein bisschen, wie.
Ah, von Iannucci, der, ja.
Genau, und wir führen irgendwie gerade viele Diskussion irgendwie so darum, wie geht Film und Kultur insgesamt so mit dieser Ära Donald Trump und Co. um? So, das ist so eine Diskussion, die führen wir ja schon lange, ja, also House of Cards wird irgendwie von der Realität eingeholt, ja, also alle kennen die Versatzstücke, man ist South Park irgendwie die kulturelle Antwort auf Donald Trump und Co. Und ich fand es ganz interessant, diesen Film nochmal zu gucken, so ein bisschen mit dem im Hintergrund, weil er natürlich eine ganz andere Geschichte erzählt, aber es am Ende halt eben doch um Macht geht und auch die Individuen, die dahinter stehen und um die kleinen und großen politischen Entscheidungen, Leute versuchen, gerade wenn ein System endet, irgendwie ihren Arsch zu retten und gleichzeitig Macht zu ergreifen. Und ich finde, das ist vielleicht in so einem Historienstoff, der sich was ganz anderem widmet, vielleicht tatsächlich irgendwie Zeitgeschichte erstaunlich gut aufgegriffen. So.
Ja. Ja, ja, ich weiß noch, ich habe den so krass als so Laugh Out Loud Comedy erwartet damals, als er gekommen ist und der Trailer kam und war dann so ein bisschen enttäuscht, aber stimmt, sich den unter diesem strukturellen Engel nochmal anzuschauen, das ist bestimmt ganz, ganz spannend.
Genau. Und dann natürlich mein eigener Podcast. Ich habe gerade zwei lange Folgen gemacht zum Thema Syrien, Aufbau Syriens, Geschichte Syriens, wie könnte die Zukunft Syriens aussehen, was uns, finde ich, als Deutsche nochmal in besonderer Form betrifft vielleicht auch. Also gerade natürlich auch, weil die politischen Diskussionen um Abschiebungen und Co. irgendwie gerade hochkochen. Aber eben auch die Frage, wir haben sehr viele Menschen aus Syrien, die inzwischen in Deutschland leben. Es ist irgendwie ein Land, zu dem wir allein deshalb schon irgendwie eine andere Bindung inzwischen haben. Und mit dem auch ganz, ganz viele Fragen verbunden sind zur Hegemonie in der Region. Und das ist ja eh ein Thema, was mich irgendwie in meinem Podcast viel beschäftigt. Also die neue multipolare Welt und was das eigentlich für Staaten bedeutet, darin zu agieren und auch für Akteure und in einer Welt, in der es halt eben nicht mehr nur zwei Supermächte gibt oder vielleicht jetzt auch zwei Supermächte und ein paar Regionalmächte, an denen man sich orientieren kann. Genau.
Neben der Spur, das kann man da hören. Mick, vielen Dank, dass du bei mir im Podcast warst und mit mir über diesen Film gesprochen hast.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
Gerne wieder. Ich weiß gar nicht, aber was die nächste Eskalationsstufe. Also wir sind schon auf DEFCON 1. Jetzt ist das, schon bei DEFCON 1, wozu ja. Ich, wenn es der Film um mehrere Atomkriege, dann frage ich dich dann wieder an. Mach's gut, bis dann.
Bis dann, ciao, ciao.